Hallo und tschere Neustädterinnen und Neustädter, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Elefantenrunde. Und heute wird's ganz schön düster, denn der Zoo steht vor dem Bankrott. Und wie das am Ende doch glimpflich ausgeht und wie unser Lieblingsdickhäuter zwischendurch sogar noch irgendwie die Medienwelt revolutioniert, das bespreche ich heute mit meinem Lieblingselefantenrundenmitglied Lilly. Hi Lilly.
Hi, ich bin auch das Einzige aktuell.
Was hast du gesagt?
Das ist die Wahrheit.
Ja, das ist die Wahrheit, aber ich dachte, ich mache es ein bisschen charmanter. Aber
das ist gut. So lieb und charmant von dir, anders kenne ich dich nicht.
Das klingt auch schon wieder, nicht ehrlich an der Stelle. Lilly, wir sind wieder da mit der zweiten Folge. Hast du Lust?
Ja, auf jeden Fall. Gut. Ganz kurz, was hättest du jetzt getan, wenn ich Nein gesagt hätte?
Ich wollte gerade sagen, es ist auch irgendwie so on-air eine gefährliche Frage, weil was willst du eigentlich sagen an der Stelle? So, richtig. Nee, aber die Bezahlung ist so gut, ich konnte den Deal nicht ausschlagen oder sowas.
Guter Einstieg.
Guter Wahnsinn, oder?
Was man so alles für Geld macht.
Ist sogar mit John einen Podcast aufnehmen, Wahnsinn. Mhm. Lilly,
an dieser Stelle, Entschuldigung, sei gesagt, ich kriege kein Geld dafür. John muss mich nicht bezahlen, ich mache das gerne.
John könnte dich auch nicht bezahlen. John ist nämlich quasi wieder Zoo in Neustadt. Bankrott. Lilly, sag mal, die Folge, die wir heute besprechen, Rettet den Zoo, kanntest du die als Kind?
Tatsächlich nein.
Ich auch nicht. Ich kannte die Videokassette.
Ui, okay, krass.
Es gibt die Folge, es gibt quasi so eine ähnliche Folge auch als Videokassette und da heißt die das Zoo-Konzert. Da würde ich aber nachher noch mal kurz was zu erzählen, weil es ist eigentlich genau dieselbe Geschichte, nur ganz anders.
Denk mal über diesen Satz bitte noch mal kurz nach. Das wollte ich tatsächlich fragen, weil so wie ich die Geschichte jetzt im Kopf habe, lässt sich das gar nicht mal so gut verfilmen.
Na, da ist es tatsächlich auch so, dass der Zoo bankrott ist und Herr Tierlieb händeringend nach einer Möglichkeit sucht, irgendwie den Zoo offen zu halten. Und da ist es dann am Ende so, dass die Tiere und mit Benjamin zusammen ein Konzert veranstalten. Aber mehr dazu später. Da gibt es nämlich ein paar ganz, ganz spannende Randfakten. Randfakten, das klingt wie so eine Volksmusik. Die Randfacts, das klingt wie so eine Volksmusikgruppe aus dem Erzgebirge.
Oh Gott, ja.
Und wer die schon vergessen hatte, gern geschehen. Sag mal, was warst du als Kind eigentlich als öfters im Zoo? War das so ein Ding bei euch früher?
Das kann ich so nicht sagen. Ich weiß, dass wir mit dem Kindergarten ein paar Mal waren, so als Ausflug. Im Augsburger Zoo in dem Fall. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal mit 18 nochmal war, mit Freunden. Und ziemlich sicher auch mit meinen Eltern. Ich glaube, ich war in der Wilhelme mit meinen Eltern. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie alle 3 Jahre im Zoo gegangen sind. Wie war es bei dir?
Wir irgendwie auch nicht. Also meine Eltern waren so Wildparkgänger, so Freigehege, Wildpark. Die fand ich als Kind immer furchtbar langweilig, weil man die Tiere irgendwie ganz oft nicht gesehen hat. Und dann war da halt so ein Reh oder so. Und das fand ich immer, als Kind fand ich das total langweilig. So, heute ist das was anderes. Ja, ich weiß. Aber es hatte keine Rüssel.
Das ist ein Argument.
Es gab bei uns in der Nähe irgendwie einen Zoo, den ich aber auch gar nicht mehr so richtig in Erinnerung habe. Und das erste Mal in einem richtig großen Zoo war ich auch erst mit 19 oder so. In Frankfurt im Zoo war das damals. Aber ich bin ja inzwischen auch so ein bisschen, wir haben ja in Hamburg, Hamburg-Hagenbecks Tierpark. Warst du da schon mal?
Nee, obwohl es für mich gar nicht so weit weg wäre tatsächlich.
Ja, für mich auch nicht.
Aber ich bin noch nicht so, ich weiß noch nicht, wie ich Zoos gegenüberstehe mittlerweile. Es ist, ja, hin und her gerissen.
Ich auch. Und ich finde es eigentlich total schade, weil ich die Idee von einem, also, weil ich so die Grundidee Zoo eigentlich, also wenn ich das so aus Kinderaugen betrachte, finde ich das halt fantastisch. Also so diese Tiere wirklich mal zu sehen, also ich weiß, als ich das erste Mal einen echten Löwen gesehen habe, du lieber Himmel, also wie beeindruckend das ist und wie toll. Und ich fand ganz lange das Argument so gut, dass man sagt, das schafft auch so ein bisschen Ehrfurcht vor der Schöpfung. Bis irgendeiner gesagt hat, naja, aber mit der ganzen Ehrfurcht haben wir es halt trotzdem geschafft, den Planeten zu ruinieren. Also so weit her kann es damit ja nicht sein.
Das stimmt. Ja, wie gesagt, ich bin dazu auch nicht informiert genug, wenn ich dann überlege, wie gut sind die Zoos aufgestellt. Da gibt es ja sicher auch Unterschiede, wie fair und angenehm fürs Tier das gehalten wird und was da so da ist an Budget auch, das ist ein Thema. Auf der anderen Seite hatte ich aber eine super kurze Phase als Kind, wo ich unbedingt Tierpflegerin werden wollte. Das war eine sehr kurze Phase. Aber ich wollte, fand es schön.
Ich hatte eine super kurze Phase, da wollte ich Elefant werden. Ich habe das mal in der Grundschule in einem Aufsatz geschrieben.
Ach, sei ehrlich, das willst du immer noch.
Dazu äußere ich mich nicht. Mhm. Aber das ist ja, also ich bin da auch nicht wirklich informiert, was das angeht. Es ist einfach nur, also Denise hat mir letztes Jahr zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt für so ein Elefantendorf. Irgendwo, ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern oder so ist das. Mhm. Und ich fand die Idee so toll. Und man kann da quasi einen Tag auch mit einem Elefant verbringen. Und es ist so ein bisschen Rent an Elephant. Also man bucht da so ein Tagesticket und dann kann man auch so Einzelzeit mit einem Tierpfleger und einem Elefanten zusammen verbringen und sowas. Und ich habe mich da riesig drauf gefreut und habe dann aber auch gesehen, dass die auch sowas anbieten wie Elefantenreiten und. Und dann habe ich irgendwie schweren Herzens gesagt, dass ich das irgendwie nicht möchte. Also so schön ich irgendwie die Vorstellung finde, also irgendwie finde ich die wirklich schön, auf einem Elefanten zu reiten, einfach weil das die Erfüllung aller meiner Kinderträume ist. Aber dann hat mich doch das schlechte Gewissen übermannt.
Ja, glaube ich. Also es klingt erstmal eigentlich perfekt für dich, aber ja, wenn du dann drüber nachdenkst.
Ja, manchmal ist es halt dann doch klug, nochmal drüber nachzudenken vielleicht. Aber in Neustadt ist ja alles anders.
Super Neustadt.
In Neustadt ist ja vieles anders. Das Einzige, was überall gleich ist, ist, das Geld ist knapp und der Kapitalismus ist böse. So.
Okay, zusammengefasst, wir können aufhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Aber bevor wir das genauer besprechen, wird's Zeit für
sensationell Neues aus Neustadt.
Genau, wir kommen zu unserer Nachrichtenrubrik Neues aus Neustadt. Als erstes, vielen Dank für euer tolles Feedback. Das war total schön zu lesen, dass euch die Folge gefallen hat. Ein Kommentar bei dem ganzen Feedback ist mir besonders hängen geblieben. Und zwar, wenn ihr die erste Folge gehört habt, erinnert ihr euch bestimmt, dass Lilly am Ende die Geschichtsschreibung von Benjamin Blümchen revolutioniert hat mit ihrer Zeitstrahltheorie. Und dazu hat Silvia folgenden Kommentar hinterlassen. Sie schreibt, eure Zeitstrahltheorie ist echt spannend, aber, Achtung,
Oh nee, bitte nicht.
Aber, mein Vater wäre dann derselbe Jahrgang wie Otto. Und das geht für mich gar nicht zusammen, weil Otto für mich eine Identifikationsfigur war. Lilly, wie siehst du das, dass du jetzt Silvis Otto-Identifikationsträume zerstört hast?
Also erstens liebe ich, dass der Begriff Zeitstrahltheorie bei Benjamin Blümchen tatsächlich ein Begriff bei uns geworden ist. Bin Fan. Auf der anderen Seite tut es mir super leid für Silvia. Es war in keinster Weise meine Absicht. Ich möchte mich hiermit offiziell entschuldigen. Trotzdem ist das ja kein Gegenargument. Das ist einfach ein persönliches Problem, was mir ein bisschen leid tut, aber ich bleibe dabei.
Das ist leider wahr. Das ist leider wahr. Ansonsten gibt's gar nicht viel Neues, außer, da bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt drauf. Ich habe nämlich gelesen die Tage, dass in 2 Monaten, am 22. März, etwas verzögert, die neue Folge von Benjamin Blümchen erscheint, Folge 157. Und eigentlich bin ich ja gar nicht so der große Fan von den neuen Folgen, aber das wird dann die erste Folge mit einem neuen Benjamin Blümchen-Sprecher sein. Und da bin ich natürlich ein bisschen gespannt, weil auch aktuell, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest, noch nicht bekannt ist, wer das wird.
Mhm, ich bin auch super gespannt. Vor allem, dass sie es so geheim halten, weil die Entscheidung, also
die wird gefallen sein, nehme ich an.
Ja, das auf jeden Fall. Und dass das noch irgendwie so gar nicht nach außen gedrungen ist, finde ich bemerkenswert.
Es gibt ja Gerüchte, dass das Tobias Kluckert machen soll, also der Sohn von Jürgen Kluckert. Und das fände ich ja irgendwie ganz reizend, muss ich sagen. Auch wenn ich dessen Stimme gerade gar nicht im Ohr habe, aber die Idee fände ich irgendwie reizend.
Die Idee ist wirklich sehr süß. Ja, die Stimme ist natürlich ein bisschen anders. Ich meine, er ist ja auch ein ganzes Stück jünger. Als jetzt.
Es sei denn, er hat eine sehr verrückte Zeitstrahltheorie in der Familie, wurde er so, also, egal.
Nochmal, bis nicht einer ein Gegenargument gegen meine Zeitstrahltheorie bringt. Tut es mir zwar leid für Silvia, aber ich werde sie nicht zurücknehmen.
Da ihr uns nur hört und nicht seht, kann ich sagen, dass Lilly an der Stelle sehr entschieden mit dem Zeigefinger in die Kamera gezeigt hat. Was ich noch zu der Folge sagen müsste, bevor wir zu unseren Hörerinnen und Hörerfragen kommen, dass mich die neue Folge natürlich besonders abholt, denn sie wird heißen Benjamin Blümchen als Sänger. Und da bin ich mal wirklich gespannt.
Ich verstehe jetzt gar nicht, wie du dich da, also warum dich das anspricht.
Ich kann dir sagen, warum mich das anspricht, weil immer, wenn ich vorschlage, dass Denise und ich eine Benjamin Blümchen-Folge hören, sagt sie aber bitte eine, wo nicht gesungen wird.
Oh, ehrlich?
Ja.
Oh, wie schön.
Und jetzt kommt eine Folge, die heißt Als Sänger und ich sehe schon Benjamin Blümchen im Tonstudio. Das wird großartig. Aber kommen wir zu den Fragen. Wir hatten beim letzten Mal ja zwei Fragen, eine offizielle und eine inoffizielle. Die offizielle, Lilly, magst du mal ein paar von den Antworten, die uns zugeschickt worden sind, kundtun?
Sehr gerne. Ich würde die Frage ganz kurz wiederholen, damit der Kontext ein bisschen da ist. Und zwar haben wir gefragt, was eure frühesten Erinnerungen an Benjamin und Neustadt und oder Neustadt, je nachdem, sind. Und haben uns erst riesig gefreut, dass ihr geantwortet habt und würde da jetzt ein paar teilen. Zum einen schreibt Mona, dass sie sich vor allem an den Kassettenkoffer von ihrem Bruder erinnert, weil in ihrem eigenen immer viele Hexen waren und da fühle ich mich doch abgeholt. Denn ich habe ja letztens ähnlich angemerkt, wie das so ist. Und sie hauptsächlich auf langen Autofahrten und im Urlaub und wenn sie krank daheim auf der Couch war, gehört hat. Und auch da, muss ich sagen, kann ich mitfühlen. Also am meisten Kassetten habe ich tatsächlich gehört, wenn ich irgendwie krank aus der Schule zu Hause war.
Oh, ich auch, total, total.
Und dann immer die, wie soll ich sagen, die neuesten, die ich hatte, rauf und runter gehört, damit ich die so kannte wie die alten.
Wir hatten, da muss ich dran denken, wir hatten bei uns im Dorf früher so einen Zeitschriftenladen, so ein, ja, der hat so Zeitschriften und so Schulhefte und sowas verkauft und auch ein paar ganz wenige Bücher. Und ich bin ja Kind der frühen 90er, so Stickeralben und sowas und Tabakwaren. Und der hatte immer so ein kleines Bastkörbchen. Das war so 10 auf 8 Zentimeter groß. Und da waren immer so 5, 6 Hörkassetten drin, die der verkauft hat. Und da gab es immer so eine Benjamin Blümchen-Kassette. Und immer, wenn ich krank war, dann habe ich da quasi die Benjamin Blümchen-Kassette, die es gerade gab, da bekommen.
Sehr cool. Ja, ich habe letztens festgestellt, dass wir tatsächlich auch, ähnlich wie du das letztens erzählt hast, ein bisschen ausgetauscht haben, auf jeden Fall legalerweise mit anderen Leuten. Und ich bilde es mir ein, ich kann es nicht garantieren, aber in der Gemeindebücherei ab und an auch eine ausgeliehen.
Ah,
also da gab es auch Kassetten und Spiele und die war super. Ja, aber Franziskas Kommentar. Alles gut, wir bleiben beim Thema. Denn sie hat auch das Zoo-Konzert angesprochen, weil sie vor allem an die Videos denkt von der Eisprinzessin und vom Zoo-Konzert.
Ah.
Was ich super finde, weil ich kenne das Zoo-Konzert nicht. Ich glaube, ich muss das angucken.
Es gibt es bei YouTube. Ich kann dir mal einen Link schicken. Es gibt es als ganze Folge bei YouTube.
YouTube müsste meinen Laptop auch können. weiter schreibt Susi, dass ihre Lieblingsfolge Benjamin auf dem Mond gewesen ist. Und sie, als sie krank war, es scheint ein Ding zu sein, wenn man krank ist, Kassetten zu hören, das so oft gehört hat, bis ihre Mutter eine neue Kassette gekauft hat, weil sie es nicht mehr hören konnte wahrscheinlich.
Oh, das Problem hatten wir nie, weil es gab mal so einen schönen Satz von Reinhard May, der gesagt hat, ich bin mit meinen Kindern durch die Hölle von Benjamin Blümchen gegangen. Und also bei uns auf langen Autofahrten gab es halt nie Kassetten. Meine Eltern waren dazu genervt worden. Ich habe ganz, ganz früh einfach einen Walkman gekriegt.
Ja gut, das ergibt Sinn. Wir hatten das, glaube ich, dann, als wir ein bisschen älter waren, damit wir unterschiedliche Sachen hören konnten, bilde ich mir ein. Doch, meine Eltern haben viel mitgemacht auf Autofahrten mit mir.
Generell haben die mit dir viel mitgemacht.
John.
Entschuldigung.
Ja, muss dir nicht leid tun, kommt schon gleich zurück.
Ich ging davon aus.
Deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter mit den Leuten, die nett zu uns sind und klammer dich aus. Frau von Albrecht hat auf Instagram geschrieben, dass ihre Lieblingsfolge Benjamin als Gärtner war und sie das heute auch noch mit ihrer Tochter hört. Und ich glaube, das ist die Folge 47, da werden wir in 40 Jahren hinkommen. Das fühlt sich noch so weit weg an. Aber ja, die 47 haben wir ja auch noch vor.
Schaffen wir noch dieses Jahr.
Dann müssen wir unsere Frequenz erhöhen, das ist dir klar.
Kaum.
Kriegen wir hin. Ja. Deswegen, was wir auch hinkriegen, nein, Kiki schreibt, dass Benjamins Lied bei Als Ritter immer noch in ihrem Kopf ist und sie mitsingen kann. Finde ich spannend. Ich habe nämlich keine Ahnung, welches Lied das ist.
Oh, holdes Fräulein in der Not.
Es klingt fantastisch. Ich werde es demnächst anhören müssen. Kannst du es auch mitsingen?
Oh ja.
Würdest du es mir vorsingen?
Jetzt?
Weiß nicht, würdest du?
Klar.
Na dann los.
Oh, holdes Fräulein in der Not, der Retter naht. Retter Benjamin wird euch erlösen von dem schrecklich Bösen. Weil er ein Burgfräulein bezirzen will. Oh, und die kriegt dann aber Angst vor ihm, ja.
Das finde ich, ich hoffe, dass Kiki jetzt auch mitgesungen hat, aber wie geil ist, ich freue mich schon drauf.
Hallo Kiki, Dankeschön.
Auch so ein, ich sage jetzt mal, Elternnerv-Ding hat Martin uns geschrieben. Und zwar hat er wohl sehr häufig und gerne Benjamin gehört, dass er seinen Vater irgendwann gebeten hat, ihn nicht mehr vorzulesen.
Autsch.
Was ich super gemein finde. Ja, genau. Autsch. Weil ich nämlich sagen muss, meine Mama hat uns auch immer ganz toll vorgelesen mit Stimmenverstellen und so weiter. Ich glaube, da hat sie so einen Grundstein gelegt in meiner Liebe zu Hörspiel und grundsätzlich meinem Job auch. Wow, wäre das fies gewesen, wenn ich irgendwann gesagt hätte, lass das.
Stell dir mal vor, als Elternteil hörst du das von deinem Kind.
Mhm.
Hei, 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 okay.
Gibst du dir so Mühe.
Ja, richtig.
Und einen letzten habe ich noch von Steffi. Steffi schreibt bei Instagram, meine früheste Erinnerung an Benjamin Blümchen, im Sommer im Garten liegen, ein Milcheis essen und auf einem alten Walkman Benjamin Blümchen rettet den Kindergarten hören.
Oh, das fühle ich sehr. Das fühle ich sehr. Wir hatten noch, vielen Dank für die, oh, das ist total schöne. Ich kann das ganz, ganz oft einfach so mitfühlen. Wir hatten noch gefragt, wenn Neustadt einen Slogan bekommen würde, weil wir hatten ja über fehlende Tourismuseinnahmen, ob des fehlenden Glockenspiels gesprochen und haben gedacht, vielleicht braucht Neustadt ja einfach einen neuen Slogan. Und da gab es ein paar richtig schöne. Zum Beispiel, Martin schreibt, Neustadt, und zwar geschrieben Neu, Doppelpunkt Stadt, wo Elefanten sprechen können.
Super, mag ich.
Steffi schreibt, das finde ich richtig lustig, Neustadt, das gibt's nur einmal.
Oh, das, der ist meta.
Das ist sehr meta. Und natürlich Neustadt. Und das finde ich, das ist schon hart realistisch. Das ist schon, ja. das sehe ich. Rieke hat mir geschrieben, Neustadt einfach elefantös. Neustadt wird dich verhexen. Und Neustadt, das finde ich großartig, Neustadt, die Stadt mit einem Rüssel voller Abenteuer.
Oh wow, ja, ich weiß nicht.
Und dann hat Silvia, das ist die mit der Zeitstrahltheorie, Grüße gehen raus, Silvia hat noch richtig einen rausgehauen, denn sie schreibt, also zunächst mal hat sie, das ist eine tolle Idee, sie hat die KI befragt und sagt, die KI hat ihr folgende beiden Vorschläge gemacht, nämlich Neustadt, wo der Charme Hex-Hex wirkt und die Terrolution des Lebens beginnt. Und ich muss wirklich mich konzentrieren, dass ich Terrolution richtig ausspreche, weil das ist wirklich schwierig. Und hat dann aber selber noch ein paar Ideen gehabt. Und zwar Neustadt einfach elefantastisch. Neustadt verzaubert täglich. Und dann, aber das ist halt wirklich fantastisch, halte ich fest. Das ist also wenn es einen Gewinner gibt, dann muss das der sein.
Mhm.
Vergessen Sie Tulpen aus Amsterdam, wir haben Blümchen aus Neustadt.
Das ist sehr niedlich.
Das ist richtig toll, also, oder?
Erstens muss ich sagen, es waren echt, echt schöne dabei. Ich mochte, glaube ich, alle. Finde es aber auch schön, dass mir die nicht die KI gemacht hat, besser gefallen haben.
Ja, finde ich auch.
Ob das jetzt ist, weil ich es weiß oder nicht, I don't know.
Ja, aber finde ich auch.
Aber also das mit dem Blümchen ist schon schön, aber auch sehr kitschig.
Aber Tulpen aus Amsterdam und Blümchen aus Neustadt fand ich schon richtig. Das ist schon klasse. Also,
aber ganz toll, geil. Danke an alle.
Vielen Dank, ihr Lieben. Das ist wirklich toll. Heieiei. Okay, sollen wir ins Hörspiel gehen?
Nee, ich hätte eigentlich eher Bock, dass wir ins Kino gehen. Was ist denn? Das ist wieder so eine Frage, wie hast du Bock, Lilly? Was soll ich denn darauf antworten? Ja, lass uns gerne ins Hörspiel gehen.
Es hätte ja sein können, dass du noch was anderes irgendwie vorher besprechen möchtest oder so.
Ja, aber das gehört nicht im Podcast. Oh Gott, schneid das raus.
Auf keinen Fall.
Lass uns gerne ins Terrain starten.
Alles klar. Dann starten wir und wir beginnen im Zoo. Diesmal. Diesmal gibt es keinen Cold Opener. Und Benjamin geht im Zoo spazieren, begrüßt die Affen. Und rundum ist es ein Tag zum Eierlegen. Ist eigentlich ein ganz schöner Anfang, oder? Findest du nicht?
Ja, es ist auch ein schöner Anfang, der zeigt, Benjamin geht unheimlich gern spazieren. Das kriegen wir die Folge noch ein paar Mal mit.
Muss er auch, wenn er so viel Zucker isst, übrigens.
Ich glaube nicht, dass das Spazieren reicht, aber hey, ich bin kein Elefantenexperte. aber ich mag auch das von diesem schönen Gras zuschauen wachsenden, nee, das ist die falsche Reihenfolge, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Einstieg, wir dann auch in so eine schöne Inventur vom Zoo eingeleitet werden. Und ja. Das fand ich fantastisch und das ist so ein Zeichen, dass ich mir den Zoo ganz anders vorgestellt habe, als er eigentlich ist.
Total, das war für mich auch irgendwie so ein richtiger Reality-Check, weil ich glaube aber auch, dass der in späteren Folgen viel, viel größer ist.
Ja.
Es ist ja auch noch so, dass der Erzähler sagt, das sei ein kleiner Zoo in einer kleinen Stadt.
In einer kleinen Stadt mit einer U-Bahn, entschuldige bitte, also so klein kann es nicht sein. Das
ist richtig. Und in späteren Folgen mit Flughafen und mit Hafen und so weiter und so fort und mit Autostau und also
Neustadt wächst, das könnte auch ein Slogan sein, Neustadt wächst.
Neustadt wächst, genau. Ja, also Neustadt ist offen, also ich glaube, so klein, wie Neustadt da gemacht wird, ist es halt in den späteren Folgen auf jeden Fall nicht. Das ist noch so ein kleines Kontinuitätsproblem, was wir hier haben. Ja. Aber was ich total schön fand in der ersten Szene war, dass der Erzähler dann eben auch schon so eine rhetorische Frage stellt, so, na, wo kann das schon sein? Das finde ich irgendwie ganz süß. Und das Inventar liest sich ja auch ganz illuster eigentlich. Also 8 Affen, 3 Löwen, ich habe das mal aufgeschrieben, 2 Seelöwen, 1 Antilope, 1 Eisbär, 3 Pinguine, 1 Giraffe, ein paar Vögel und ein Elefant. Und ich finde auch einfach, ein paar Vögel ist so unmotiviert einfach und so ein bisschen, wissen wir auch nicht wie viele, einfach so ein paar, naja.
Ja, aber mir ist es im ersten Moment auch nicht aufgefallen, dass es ein paar Vögel sind, weil das ja in Zahlen aufgelistet ist, quasi 3 Pinguine, 1 Giraffe, ein paar Vögel. Ist mir nicht aufgefallen, dass es unpräzise ist.
Das stimmt.
Aber was ich auch schön finde, ist, unter diesen 3 Löwen ist einmal Leo-Löwe und wie wir später rausfinden, auch definitiv ein Löwenbaby. Und das mag Richtig. Ich, die Vorstellung mag ich.
Benjamin heißt es hier, ist eine Berühmtheit und ist bekannt und beliebt bei allen Leuten. Und ich habe mich zwischendurch beim Hören, war mein erster Gedanke, vielleicht ist das auch der Grund, warum der Zoo pleite ist. Also die sind einfach schon an den gewöhnt.
Naja, weil deine Theorie ist, dass ein Zoo mit einem sprechenden Elefanten grundsätzlich gut gestellt sein sollte.
Ne, ist halt ein sprechender Elefant.
Ja, ja, nee, offensichtlich sind die an ihn gewöhnt, aber auch erst seit seinem Sommerjob letztes Mal. Was ich komisch finde, denn er konnte da vorher auch schon sprechen.
Das ist richtig. Aber dann siehst du mal, wie unbeliebt der Zoo ist, dass die das vorher nicht mal mitbekommen haben, dass ein sprechender Elefant wohnt, offensichtlich.
Halt unfassbar klein, das ist eigentlich wie so ein Wildpark, der im Garten eines sehr reichen Menschen ist. Also eigentlich ist es kein Zoo.
Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist einfach ein Garten mit Tieren.
Ja.
Ja. Tierlieb und ein Fremder unterhalten sich dann hinterm Affengehege und es stellt sich raus, dass dieser Fremde der Gerichtsvollzieher Friedhelm Lämmle ist. Und ich habe mich gefragt, ist Lämmle wohl eine Anspielung auf irgendwen, auf irgendwas?
Habe ich auch kurz überlegt und habe mir dann überlegt, wie wird es denn geschrieben? Weil, also Lämmle im Sinne von ein Tier, ein Lamm, nur in Schwäbisch. Oder ist es, das klappt, glaube ich, auch so ein mittelhochdeutsches Wort, wo Lämmle auch irgendwas etwas eher Abwertendes ist.
Okay.
Aber mir jetzt, also nichts mit Garantie tatsächlich. Hast du eine Theorie?
Also es wird mit, nee, ich habe keine, es wird mit E geschrieben.
Ja, dann könnte es aus dem Mittelhochdeutschen sein.
Echt, das ist aus dem Mittelhochdeutschen?
Ich weiß nicht mehr genau, was es heißt, aber ich bin mir sicher, du wirst es rausfinden.
Ja, bestimmt. Also ich habe das gerade gegoogelt und der Nachname Lämmle ist ein Familienname, der in Deutschland als regionaler Name verbreitet ist und er ist auf das mittelhochdeutsche Wort Lämmel zurückzuführen, das als Synonym für klein oder kleiner Junge verwendet wurde. Der Name wurde häufig auf das älteste Kind von Ehepaaren vergeben, die eine zweite oder weitere Kinder hatten, um anzuzeigen, dass er der erste Sohn war.
Finde ich cool. Aber wow, glaube ich nicht, dass das tatsächlich alles an Recherche da reingeflossen ist.
Das glaube ich auch tatsächlich nicht.
Aber was ich mag, ist daher dann tatsächlich über die Jahre Lümmel entstanden.
Oh, das kann natürlich sein.
Also
das kann natürlich sein.
Ein bisschen Linguistikwissen, das ich noch von früher habe, könnte sein, dass da Lümmel dann rausgekommen ist. Finde ich cool, mag ich.
Ja. Es gibt noch ein paar berühmte Namen, Personen mit dem Namen Lämmle, unter anderem Friedrich Lämmle, Gründer der Berliner Filmindustrie und Mitglied des Vorstands der deutschen Filmindustrie. Und also ganz viele Lämmles, die in Film gemacht haben. Das, glaube ich, hat auch keinen Bezug zu Benjamin Blümchen. Na gut, dann heißt er einfach so.
möchte auch, bevor du kurz in der Geschichte weitergehst, ist dir bei der Beschreibung, dass man Benjamin von seinem Job des letzten Sommers kennt, was aufgefallen, was dich gestört hat?
Die Zeitspanne, die da angegeben war, oder?
Danke! Danke! Ich weiß nicht, warum ich so mit Zeit habe, aber die Formulierung war einen Sommer lang und dann war in meinem Kopf im Moment, das waren 2 Wochen. Wie traurig muss Neustadt sein?
Wenn bei das war ein sehr kurzer Sommer.
Ja, richtig. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, das ist mir nur so ein bisschen...
Nein, alles gut.
Ich bin gestolpert, nennen wir es so.
Ja, ich meine, nur 2 Jahre zuvor war einer der größten Hits des Jahres Wann wird's mal wieder richtig Sommer von Rudi Carrell.
Vielleicht.
Vielleicht hat das einen Bezug. Ja, das wird ganz schön aufgeblasen, ne? Mhm. Aber sag mal, wie findest du den Gerichtsvollzieher?
Sympathisch.
Irgendwie schon, oder?
Naja, er fängt ja auch jetzt schon wieder an, immer zu sagen, das ist ja nur mein Job, ich mache das nicht gerne. Was ich übrigens ein spannendes Bild finde von seinem Job und es tut mir sehr leid für ihn. Aber prinzipiell ist er ja jetzt nicht, er wird nicht dargestellt als der Böse, der jetzt alles kaputt machen möchte, sondern einfach nur der sich an seine Regeln und seine Vorschriften halten muss.
Mhm.
Und vielleicht ist es tatsächlich auch einfach der Sprecher, der es wieder sympathisch macht, weil er ist ja jetzt nicht irgendwie der Böse, ich brauche dein Geld, sondern
nee.
Ist ja schon ein bisschen süß.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde es dann geil, wie er sagt, irgendwas von Wert werde ich schon finden.
Ich finde es auch geil, wie Tilly ihm einfach seine goldene Uhr, die er zur Konfirmation geschenkt bekommen hat, ein Erbstück hergeben.
Woraus wir lernen, Tilly ist evangelisch.
Aber zumindest erzogen worden.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber er gibt ihm ja dann auch nochmal eine Frist, ne?
Ja, ja, ganze 3 Tage. Da kann man ja schon mal Geld auftreiben für das letzte halbe Jahr Futter.
Für das Futter, so. ist aber auch ganz süß, weil er spricht ja dann mit Karl in der nächsten Szene und beichtet ihm quasi, was los ist. Und Karl bietet ihm erstmal 30 Mark an. Das finde ich total süß.
Ja, von seinem letzten Lohn.
Das hat er noch im Portemonnaie.
Finde ich auch niedlich.
Und dann möchte Tierlieb alternativ seine Tiere an den Zirkus Krawallo verkaufen. Das ist tatsächlich auch irgendwie ganz schön. Aber sag mal, ich finde die Stelle... Also so viel will ich schon mal vorweg sagen. Ich finde dieses Gespräch zwischen Herrn Tierlieb und Werther Karl, Werther Karl, der übrigens hier erstmals dann von Till Hagen gesprochen wird, ich finde den Dialog wahnsinnig gut gesprochen.
Okay, woran machst du das fest? Hast du da einen konkreten Punkt oder hat es dir einfach nur gefallen?
Ich mache das daran fest, dass ich finde, dass dieser Dialog überhaupt nicht nach aufgezeichnet Hörspiel klingt, sondern der klingt für mich wirklich zu 100% authentisch.
Okay.
Also ich finde es richtig, richtig stark gesprochen. Und zwar wirklich, also du hörst meine Begeisterung, wirklich auf einem Level, das ich so ganz selten in Hörspielen höre. Also ich fand es richtig herausragend gut. Also wenn Tierlieb sagt, boah, Karl, es steht schlecht um uns und ich werde meine Tiere verkaufen müssen und die sind so gut miteinander an der Stelle, das finde ich echt stark.
Ja, kann ich verstehen.
Aber offenbar war Lämmle ja schon öfters im Zoo, weil ist dir auch aufgefallen, dass Karl den mit Namen kennt.
Und er wusste sofort, was er will.
Ja, genau.
Naja, also
genau.
Vielleicht ist es, wir haben ja jetzt Dimensionen des Zoos, es sind nicht sonderlich viele Tiere, offensichtlich ist Karl auch der einzige Angestellte. Es wirkt so. Gut, bei der Menge Tiere scheint das wohl zu funktionieren.
Ja, 20 Tiere sind es. Ich habe nachgezählt.
Ja, und wie hast du die Vögel gerechnet?
Ja, als 2. Oder warte mal. 11, 13, 14, 15, 18, 19. Nee, 20 Tiere plus ein paar Vögel.
Okay. Ja gut, die können sich zum Glück ja meistens ein bisschen selber beschäftigen.
Das ist richtig.
Oder wollte ich hinaus? Achso, ja, und dass das ja auch Karls Leben ist, kriegt er wahrscheinlich alles mit. Also,
ja,
dass
okay.
eben der gute Herr Lämmle schon ein paar Mal da war. Und sind wir auch mal, also noch ist Neustadt ja noch nicht gewachsen, noch ist Neustadt ja relativ klein, da kennt sich vielleicht auch einfach jeder.
Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich mochte die Szene, wie, also, die Tierlieb und der Gerichtsvollzieher werden ja beide belauscht, ne? Also die werden von beiden belauscht, von Karl und von Benjamin. Aber Karl und Benjamin wissen beide nicht, dass der jeweils andere auch zuhört.
Und führen eine sehr gesunde Beziehung und reden auch nicht darüber.
Das ist richtig.
Sie machen sich beide Sorgen, aber werden es nicht dem anderen sagen.
Aber wie süß ist das, dass Karl so versucht zu pfeifen, um gute Laune vorzutäuschen?
Ich mag es.
Das ist auch so zauberhaft.
Ja.
Das ist wirklich richtig zauberhaft. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist, dass der Erzähler hier eine sehr spannende Rolle einnimmt. Weil eigentlich, hatten wir ja schon beim letzten Mal festgestellt, ist der Erzähler in Benjamin Blümchen mehr ein Charakter in der Serie. Aber hier wird er für einen ganz kurzen Moment, wird er allwissend. Mhm. Weil der sagt den Satz, Benjamin darf es nicht erfahren, denkt Karl.
Ja.
Das heißt, für den Moment weiß der, was Karl denkt. Das fand ich total spannend.
Ich finde es, wir werden das noch ein paar Mal haben. Ich finde das eh schön, wie dieser Erzähler auch schwankt. Ja. Da haben wir nachher noch eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, ach cool, da ist jetzt gerade wieder der Charaktererzähler, der genauso viel weiß oder weniger weiß als der Zuhörende. Mhm. Und dann beschreibt er aber wieder Gefühle. Also ich mag, wie damit gespielt wird. Das ist fantastisch. Man kann ihn nicht greifen.
Ja, das finde ich super. Finde ich super. Aber Karl bringt Benjamin Zuckerstückchen und Benjamin hat zum ersten Mal seit 10 Jahren keinen Appetit und sagt, er will abnehmen.
Was ihm Karl nicht glaubt.
Korrekt. Wie geht's dann weiter? Kommt dann schon Otto?
Dann kommt schon Otto. Dann lernen wir, dass Otto regelmäßig um 15 Uhr im Zoo auftaucht.
Hat er kein Zuhause?
Offensichtlich nicht. Nach der Schule ab zu Benjamin. Das ist, glaube ich, sein Alltag.
Okay. Das ist so eine Ganztagsbetreuung, oder?
Das ist relativ einfach im Prinzip. Wenn man weiß, hey, da ist ein Elefant, ob man das jetzt weird findet oder nicht, der auf meinen Sohn aufpasst. Ich finde das schon. Das meinen wir ja aktuell auch Ottos Eltern nicht kennen. Wir kennen ja höchstens seine Tante. Und die hat jetzt auch nicht wohl den besten Job gemacht, denn letztes Mal durfte er einfach so zu einem fremden Elefanten auf den Kirchturm rennen.
Stimmt.
Das ist mir so viel lieber.
Und zwar von einem fremden Tierpfleger beauftragt.
Richtig.
Ich mag das, wie Benjamin mit Otto redet. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen in der Folge.
Erstmal mit. Ich finde es erstmal schön, wie er über das Kind spricht.
Ja, genau. Brav. Sehr brav, liebes Kind. Fragt, ob mir was fehlt, das Kind.
Richtig. Da fragt man sich immer, wem erzählt er das gerade?
Das stimmt. Und ich habe mich gefragt, ist es irgendwie, wirkt das arrogant oder wirkt das einfach wahnsinnig altbacken oder was ist das?
Ich kann es dir nicht sagen, denn also glaube es oder nicht, in den 70ern war ich noch nicht da. Aber ich gehe stark davon aus, dass das vielleicht einfach auch bloß ein Stilmittel ist. Weil ich, wie gesagt, mit wem redet er? Redet er auch mit dem Zuhörenden? Sagt er, das Kind macht das? Oder ist das, ich kann es dir nicht sagen.
Ich glaube, der redet so ein bisschen zu sich, oder? Also das ist eher so ein
Das kann auch sein. Stimmt, er hat ja vorher auch zu sich gesagt, mit Karl darf es nicht erfahren. Das hat er auch nicht zu uns gesagt, sondern zu sich.
Ja, genau.
Ja, das kann sein.
Genau. Was mir aufgefallen ist, es gibt so ein paar Stellen, die sind wahnsinnig schön geschrieben, wo entweder der Erzähler einen Satz sagt, den dann ein Charakter sofort aufgreift und wiederholt. Oder wo ein Charakter das Gesagte von einem anderen Charakter sofort wiederholt.
Meinst du ganz zufällig, als klar wird, dass irgendetwas geschehen muss?
Ganz genau. Ganz genau.
Das ist mir auch aufgefallen, ja.
Irgendetwas muss geschehen, das ist klar, dachte Otto. Mhm. Und dann sagt Otto einfach, irgendetwas muss geschehen, das ist klar.
Und dann wiederholt Benjamin, es muss etwas geschehen. Ja.
Also, und Otto kommt auf die großartige Idee, du musst mal wieder arbeiten, Benjamin.
Finde ich richtig, finde ich vollkommen richtig.
Das ist einfach so legendär. Du kannst nicht einfach hier die ganze Zeit durchschmarotzen, du musst jetzt auch mal wieder was beitragen.
Du musst was tun, lass uns die Zeitung aufschlagen und dir einen Job suchen.
Und vor allen Dingen, wie geil Otto dann ist. Benjamin sagt, du bist immer so klug und Otto sagt, keine Komplimente bitte.
Ja, der Otto steht da drüber, das haben wir ja schon festgestellt.
Otto ist halt einfach ein geiler Typ.
Deswegen tut es mir einfach für Silvia so leid, dass er fast so alt ist wie ihr Vater.
Ja, aber das erklärt auch die Weisheit von Otto. Der ist so alt, das ist okay.
Das stimmt, ja. Egal. Aber da muss ich später darauf zurückkommen. Dann machen wir erstmal die Folge durch.
Okay, ich bin gespannt.
Nee, so spannend ist es wieder nicht.
Ah, okay. Es ist total schön, was es für Jobs gibt, die angeboten werden. Es wird ein Porzellanladenverkäufer gesucht, das ist halt großartig.
Oh, dieser Witz. Ja.
Das ist einfach groß. Den muss man machen. Mhm. Ich finde ihn wirklich großartig. Und dann fragt Otto Benjamin, weil eine Sekretärin gesucht wird, ob er Maschine schreiben kann.
Leider nein.
Und Benjamin sagt, sehe ich so aus. Und ich denke mir so, nee,
die, tust du nicht. Die Finger sind so ein kleines Problem.
Also ich besitze eine 70 Jahre alte Schreibmaschine und ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie ein Elefantenrüssel da.
Dann muss es super gut. Langsam sein, wenn der Elefantenrüssel das macht.
Aber man stellt dann fest, dass Herr Wilfried von Klunker für seinen Park einen Gärtner sucht. Mhm. Und Benjamin kehrt da irgendwie ja fast, also zumindest den Antikapitalisten raus, ne? Also.
Naja, schon ein bisschen. Also einfach die Aussage mit kein Mensch braucht so viel Geld, der soll uns das lieber geben, ist schon ein bisschen schön. Kommunismus.
Und was dann passiert, ist tatsächlich selten, weil wir haben hier eine ganze Szene, die passiert, also die auch die Geschichte voranbringt, die aber nur vom Erzähler begleitet wird.
Das komplette Vorstellungsgespräch, wenn man es so nennen möchte. Ja.
Und kommt es nur mir so vor oder hat der Erzähler einfach einen wahnsinnig ausgeprägten Part generell in der Geschichte?
Ja, aber das ist, wenn man es ganz hört, finde ich grundsätzlich so, dass auch Sounddesign und sowas eingeschränkter ist als bei der ersten Folge und viel mehr Erzählerpart ist. Ich kann es mir nicht anders erklären, ist vielleicht eine Stilentscheidung oder vielleicht in dem Moment eine kleine finanzielle Entscheidung gewesen.
Ja.
Was das Ganze erleichtert. Weil er hat hier zum Beispiel auch er hat in Anführungsstrichen den Diener gesprochen, indem er halt quasi erzählt hat, was der Diener sagt. Und
stimmt.
Also er hat richtig. Sogar noch eine Rolle übernommen, in Anführungsstrichen.
Stimmt. Stimmt, du hast vollkommen recht.
Ja. Und das spielt da gleich zusammen.
Als Benjamin Herrn Klunkers Park verwüstet.
Mhm. Genau da. Also in die Rosen tretet.
Und in die Stiefmütterchen und in die Krokusse.
In alles. Aber ich finde es voll schön, dass er Gärtner werden wollte, weil das macht viel mehr Spaß, dann die Folge als Gärtner zu hören.
Stimmt.
Weil das
stimmt.
Ja so tierisch in die Hose gegangen ist.
Aber geil, weil man kommt dann zum Schluss, wie kann man seine Beete auch nur so nah beieinander bauen? Da passt ja kein Elefant durch.
Sagen wir es mal so, Herr von Klunker hätte sicher den Platz und das Geld gehabt, das so anzulegen, dass der Elefant reinpasst.
Ja, ich frage mich halt, ob das für viele Menschen so eine maßgebliche Einheit ist, ob ein Elefant über den Gehweg passt oder nicht, aber gut.
Natürlich, meine nächste Wohnung wird so ausgesucht.
In Hamburg, viel Erfolg.
Oh Gott, ja.
Ich hab gehört, im Elb Tower sollen Wohnungen gebaut werden, vielleicht hast du da Glück von den Größen her.
Entschuldigung, da passt doch auch kein Elefant rein.
Du, Elefant passt sogar auf Kirchtürme, das haben wir schon gelernt.
Ja, wie konnte ich das vergessen?
Also mit Hubschrauber zwar, aber ich habe mich auch gefragt, warum sind die so abgehetzt, als die wieder im Zoo ankommen?
Ich glaube, dass da vielleicht ein Plothole, wie man das so schön sagt, ist. Vielleicht. Das ist wieder eine Theorie. Ich habe vielleicht ein paar Theorien. Ich kann mir vorstellen, dass die aus Angst vor dem Diener weggerannt sind, weil er die ja schon eigentlich fast beschimpft hätte, weil er die Blumen kaputt gemacht hat.
Mhm.
Oder der Diener hat ihnen angedroht, sie müssen das zahlen, was ja total blöd ist, denn sie haben eh kein Geld.
Mhm.
Oder sie hatten einfach mal Bock, ein bisschen atmen spielen. Such dir was aus oder hast du eine eigene Theorie?
Nein, ich habe keine Theorie, aber so wie das da gebaut ist in der Story mit dem Spiel, klingt es halt so ein bisschen so, als hätte dieser Diener die mit einer Machete bis in den Zoo verfolgt.
Wer sagt uns, dass es nicht so war?
Und die haben es gerade noch rechtzeitig durch die Zootore geschafft, bevor die sich für immer hinter ihnen schließen und den bis an die Zähne bewaffneten Diener aussperren.
Richtig.
So. Aber gut, ja, wer weiß.
Du,
wer weiß.
Vielleicht war es tatsächlich so, dass die Szene ursprünglich anders gedacht war und das aber dann nicht mehr funktioniert hat und man halt dann quasi die Szene ersetzen musste und den mit diesem Erzählerpart aufgefüllt hat. Mhm. Und man halt danach die Aufnahme nur abgehetzt hatte. Und dann hat der Erzähler einfach gesagt, sie sind so schnell nach Hause. Also vielleicht war es tatsächlich eine rein technische Entscheidung mit, oh shit, wir können die Szene so nicht machen, jetzt muss es halt der Erzähler erzählen und wir nehmen, was wir haben.
Mhm. Ja.
Das ist ein bisschen unromantisch, aber ich kann es mir vorstellen.
Ja, wahrscheinlich ist es so, wahrscheinlich ist es so. Aber dann ist auch schon Nacht, wie es überhaupt in der Folge sehr schnell immer Nacht wird.
Mhm. Nee, sie haben also ja auch nur 3 Tage.
Ja, ich weiß, aber Otto kommt um 15 Uhr, es gibt 1,5 Minuten Gespräch, es gibt dann den Weg zu Herrn Klunker, es wird kurz ein Garten verwüstet, man rennt zurück und dann ist Nacht.
Kurz einen Garten in der wilden Gegend von Neustadt.
Ja, ein wild gewordener Elefant.
aber ja, es wird Nacht. Otto muss nach Hause. Benjamin ist aufgebracht und immer wenn er aufgebracht ist, macht er was schon?
Etwas Eigenartiges.
Richtig.
Etwas, von dem kein Mensch weiß und wobei ihm niemand zusehen darf, Lilly.
Ich mochte es sehr.
Ist das vielleicht eine der Stellen, wo du...
Vielleicht.
Wo du vom Erzähler... Erzähl mal, was macht der Erzähler da für dich besonders?
Naja, es ist das Klassische, dass er es eben nicht weiß. Also er nimmt quasi die Position von uns ein. Mhm. Er ist so neugierig, er möchte es wissen. Also das, was quasi wir hören, dann auch machen. Und anstatt seinen Erzählercharakter zu nutzen, um ins Affenhaus zu gehen, um zu gucken, was er macht, lässt er aber Benjamin seine Ruhe. Und das ist so... Ja, ich mag das. Das ist so eine Eigenschaft, wo er quasi genauso wenig weiß wie der Hörende.
Und wir werden konfrontiert mit dem einprägenden Soundeffekt-Merkmal der Folge, oder?
Du meinst, wenn Benjamin umfällt? Oder beziehungsweise wir wissen es ja noch nicht, wenn Benjamin was macht, was er nur alleine macht, wo ihm niemand zuschauen darf.
Oh Gott, Lilly, das klingt so falsch, wenn du das so sagst. Es
tut mir leid.
Ja, Benjamin geht aber danach dann schlafen und träumt ziemlich viel wildes Zeug. Mhm. Und tatsächlich, also ist das irgendwie, ich würde jetzt sagen, oddly specific. Er träumt davon, an einen südamerikanischen Zoo verkauft zu werden. In einem Land, wo er die Sprache nicht spricht. Mhm. Das ist schon... Mh.
Ich mag... dass hier der Erzähler das wieder weiß übrigens. Das
sind Benjamin. Ja, ist richtig.
Und ich mag auch, dass wir relativ am Anfang lernen, dass Benjamin alleine ist. Also er ist der einzige Elefant in seinem Elefantenhaus. Aber um ungestört zu sein, geht er ins Affenhaus.
Stimmt. Oh Gott, ja, das stimmt.
Da fehlt mir ein bisschen die Logik, aber das haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen verabschiedet. Ich wollte es nur nochmal aufweisen.
Aber vielleicht hat er auch deswegen die schlechteste Nacht seit 200 Jahren.
Du meinst, wo er mit einem krassen Kater aufwacht?
Der hat einfach gesoffen, oder?
Ich möchte nicht vorgreifen, aber dicker Schädel, belegte Zunge, zu in der Nase, also ich bitte dich.
Ja, der hat einfach Zuckersirup gesoffen.
Aber sowas von.
Aber Edgar Ott spielt es total schön.
Ja.
So diesen leicht verschnupften, belegten Benjamin, das ist tatsächlich ganz süß.
Ja. Aber was könnte besser helfen, wenn man einen Kater hat, als ein Spaziergang?
Das ist richtig. Vor allen Dingen in einer Stadt, in der ihn jeder kennt. Weil in einer anderen Stadt hätten sich die Leute vielleicht gewundert, dass da ein Elefant rumläuft und hätten Angst bekommen. Aber nicht in Neustadt.
So ein Glück.
Aber eigentlich ist das total schön, weil der Erzähler gibt ja damit eigentlich zu, dass das so eine absurde Situation ist.
Aber, also für mich gefühlt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zum ersten Mal.
Genau, genau. Mhm. Also Elefant auf der Kirchturmspitze, lebendiger Wetterhahn, eigentlich alles kein Ding. Aber hier ist so der erste, keine Ahnung, das erste Mal Hut ziehen vor der Realität. So, das könnte, man könnte das schon seltsam finden, aber nicht in Neustadt.
Was ich dann aber schön finde, ist, dass der einzige Mensch, der ihn anspricht und mit dem er in ein Gespräch kommt, angeblich ein Fremder ist.
Das stimmt. Und also die ganze Szene in der U-Bahn, ne, abgesehen davon, dass Benjamin einfach in die U-Bahn geht und zum Arbeitsamt fährt, aber egal. Die ganze Szene in der U-Bahn, ich habe mir gedacht, also erstens ist Benjamin hier ziemlich abweisend und arrogant. Mhm. Und zweitens ist er eigentlich in der Szene nur, aber genau die Sorte Elefant, die mir eigentlich ziemlich auf den Wecker geht, weil der hart distanzlos ist. Also dieser Fremde stellt dem eine relativ einfache Frage und Benjamin erzählt dem, und das ist Zitat des Erzählers, seine Lebensgeschichte. Mhm. Und geht und erzählt auch von all den Nöten und macht sich einmal komplett nackig. Und ich denke mir immer, das will ich von den meisten Leuten gar nicht wissen.
Ich bin so froh, dass du das noch gesagt hast, weil ich habe gedacht, welche Sorte von Elefant findest du denn komisch? Ah ja, auf U-Bahn-Fahrer bezogen. ja, fand ich aber auch so in Anführungsstrichen Wildfremden, tatsächlich auch jemand, der offensichtlich nicht aus der Stadt ist, also ihn nicht kennt irgendwoher, in einer unfassbar langen U-Bahn-Fahrt in dem Fall, weil wenn es das ganze Leben ist. Ja, niemand hat dich danach gefragt.
Nee, vor allem, der guckt ihn halt an und Benjamin als erstes, ey, was guckst du mich so an? Haben Sie noch nie einen Elefanten gesehen? Vielleicht nicht in der U-Bahn.
Nee, also er ist nicht sein freundliches, liebevolles Selbst, das wir sonst kennen. Und es wird ja auch vom Erzähler erzählt, dass er mag, dass er die Aufmerksamkeit bekommt, was ich auch so ein bisschen überheblich finde. Ganz wenig arrogant.
Not sorry for being famous.
Ich erzähle dir mal meine Geschichte.
Und vor allen Dingen ganz geil, weil der sagt dann noch so entschuldigend, ja, ich bin fremd hier. Und Benjamin, ja, das habe ich mir gedacht. Also, Entschuldigung, aber was ist denn das für ein Arschloch-Move?
Es ist gerade eine sehr, sehr unsympathische Szene von ihm, sind wir ehrlich.
Aber es stellt sich raus, das ist Ulrich Umsatz, was wirklich ein großartiger Name ist.
Und was macht Ulrich Umsatz?
Ulrich Umsatz ist Werbemanager und der bequatscht Benjamin, dass er schnell und problemlos und ohne viel Arbeit Geld verdienen kann, indem er einen Werbespot dreht für den neuen Superkleber Superfest. Denn der neue Superkleber Superfest hält so fest, dass nicht mal ein Elefant eine Stahlplatte von der Wand ziehen kann, die mit dem Superkleber Superfest angebracht worden ist.
Und wer könnte das besser beweisen als Benjamin Blümchen?
Was aber ganz schön ist eigentlich, dass aus der Szene auch hervorgeht, finde ich, also da ist so ein, also was der Erzähler dann erzählt, ist so ein gewisses Foreshadowing irgendwie, aus dem hervorgeht, dem kann man nicht trauen.
Ja, aber also Ulrich oder Herr Umsatz, wie auch immer man ihn nennen möchte, ist...
Seid ihr per Du oder per Sie? Das musst du jetzt
das
entscheiden.
Das sag ich dir nicht.
Ach, Uli.
Na, Herr Umsatz. Ist von vornherein... Entschuldigung. Oh. Ich schüttel es kurz ab. Wo war ich denn jetzt? Achso, ist von vornherein aber so ein bisschen zwielichtig auch gewesen, finde ich. Ob das jetzt wegen meines heutigen Wissens ist, aber dieses, hey, komm in meine WhatsApp-Gruppe mäßige, was er ja da macht mit, hey, irgendwie so ganz einfach, ganz schnell Geld verdienen, ist schon ein bisschen, also,
ja,
Red Flag.
Ja, das stimmt. Und er trägt ein gelb kariertes Jackett.
Ja, dann.
Achso, hey. Naja, auf jeden Fall, Benjamin geht mit Otto ins Fernsehstudio. Otto findet es toll, dass Benjamin so einen Job bekommen hat. Und da merken wir aber schon, dass Ulrich Umsatz so ein bisschen ungeduldig wird. Und da kristallisiert sich dann raus, das ist so ein Live-Ding. Mhm. Und das finde ich ja irgendwie auch seltsam. Also werden Werbespots, also ich habe was versucht mal zu recherchieren, aber ich habe das nicht gefunden, ob es mal so Live-Werbespots gab.
Habe ich in der Form auch nicht gefunden, weil es mich auch interessiert hätte, weil normalerweise war das ja nur, wenn es integriert in irgendeine Show war, dass du jetzt kurz
ja, genau.
für irgendwas machst. Was in meinem Kopf vom Bild her dann entstanden ist, ist sowas wie, wie hieß denn das immer, 9 Live oder sowas, wo du, wie hieß das andere, diese Dauerwerbesendungen quasi. Das ist mir im Kopf dann erschienen, wo du quasi auch live anrufen kannst und sowas. Ob das
so
was ist, weiß ich nicht.
Genau, weil ich hatte dann auch an Shopping-TV gedacht.
Ja, so, das Wort habe ich gesucht.
Und habe dann mal nachgeguckt, seit wann es in Deutschland Shopping-TV gibt. Und tatsächlich erst relativ spät. Also der erste reine Shopping-TV-Sender gab es in Deutschland 1995 erst.
Oh, okay.
Und dass es so reine Verkaufsfernsehsendungen gab bei RTL seit 1987. Also 10 Jahre nach der Folge. Das gab es in den USA schon früher. Ich weiß nicht, wie es in England aussah. Elfie Donnelly ist ja Britin. Mhm. Aber eigentlich hat es mich schon auch ein bisschen daran erinnert.
Okay, dann gibt es auch da wieder 3 Möglichkeiten.
Ich bin gespannt.
Nummer 1 ist, es war eine rein plotmäßige Entscheidung, denn wenn es nicht live gewesen wäre, hätte man es ja einfach nicht senden können und es wäre kein Skandal entstanden.
Mhm, korrekt.
Die zweite ist, Benjamin Blümchen ist das deutsche Die Simpsons. Und den dritten habe ich vergessen. Achso, und der dritte ist, dass Elfie Donnelly das vielleicht irgendwo schon gesehen hatte, ob jetzt in den USA oder in Großbritannien. Such dir aus, was dir am besten gefällt.
Ja, das ist. Ich bin da auch relativ unemotional an der Stelle. Was ich toll fand, war, also Benjamin findet ja relativ schnell raus, dass dieser Kleber nichts wert ist. Mhm. Das gibt ja Uli Umsatz sogar zu. Und der Erzähler schlussfolgert noch, mit sogar Spucke würde besser kleben. Mhm. Aber Benjamin beschreibt sein Dilemma hier, finde ich total schön. Dass er nicht weiß, was er machen soll. Soll er ehrlich sein, aber er braucht das Geld. Und wie gehe ich damit um? Also der Zoo braucht das Geld wirklich so dringend. Und er entscheidet sich dann am Ende für die Ehrlichkeit. Aber das finde ich total schön gelöst. Und auch, dass dem wirklich dass Benjamin nicht nur einfach empört ist und sagt, sowas mache ich nicht, sondern dass du merkst, der ringt an der Stelle so ein bisschen mit sich. Das finde ich wirklich schön.
Ja, also dass quasi die Entscheidung für die Moral tatsächlich eine Entscheidung ist und nicht so ein, von vornherein mache ich nur das Richtige.
Genau.
Sondern dass ein Potenzial für das Falsche da wäre. Ja, mochte ich auch.
Ja, ja. Und dann sprengt er halt den ganzen Laden vor Millionen von Live-Fernsehzuschauern. Und wahrscheinlich müssen die auch fliehen, weil sie wieder von jemandem mit Machete verfolgt werden. Also Benjamin macht sehr viele Feinde in dieser Folge. Aber dann sind sie wieder im Zoo und dann kommt ein toller Moment, denn erster Auftritt Carla Kolumna.
Ja. Ach. Wow, ist die hoch. Also ich habe mich mega gefreut, dass Carla Kolumna endlich dabei ist. Aber in meiner Erinnerung war Gisela Fritsch nicht so kieksig.
Ja, aber das ist natürlich auch, also das ist halt auch 46 Jahre her.
Natürlich,
ne?
Natürlich, aber dieses, ich war halt, wie gesagt, es hat sich da ja schon angebahnt und ich so, oh ja, zum ersten Mal Carla Kolumna, weil ich kannte die Folge wirklich nicht. Und dann war, also natürlich findet man ja auch seine Rolle und seine Stimme irgendwann erstmal nach Jahren und ich kannte sie ja aus älteren Folgen, aber das war so, oh krass, das ist sehr anstrengend.
Ja, ich meine, die war da 41.
Ja, ja, natürlich, klar.
Also noch eine vergleichsweise junge Frau, muss ich jetzt sagen, weil ich 40 bin.
Ach komm schon, ich habe extra das Thema nicht angeschnitten, jetzt machst du das.
Ja. Ja, ist okay. Was ich noch ganz geil finde, ist, dass Benjamin geht, um was zu üben, will Otto aber nicht erzählen, was. Und Otto sagt, bestimmt gibt's gleich einen Plumps. Und dann gibt's diesen Soundeffekt wieder. Und Otto schreit ihm hinterher, was immer du übst, du kannst es nicht besonders gut.
Was ich super finde, weil, ja, natürlich, deshalb übt er es ja.
Ja, aber das ist auch so, das ist so ein Gangster-Moment. Irgendwie. Otto ist einfach so gut in dieser Folge. Mhm. Das ist richtig schön.
Ich finde, Gangster-Moment ist eine gute Beschreibung für das, was Otto
macht. Und Carla kommt mit 5 Fotoapparaten.
Natürlich.
Und fragt Benjamin, wie er seinen Einfluss auf das Werbefernsehen der Zukunft sieht.
Was eine gute Interviewfrage ist. Also das.
Was eine. Ja, ja, total. Das ist eine wirklich gute Interviewfrage. Die würde ich auch einem Elefanten stellen.
Naja, in dem Moment war halt nur der Elefant da, denn er hat den Skandal aufgegriffen. Sei doch nicht so engstirnig.
Ja, okay.
Otto kann sie es nicht fragen.
Das stimmt. Das stimmt. Aber schön, dass in dem Moment Lemmler auftaucht und erstmal den Wert von den Kameras taxiert.
Weil ich fand auch dieses schöne Spiel hin und her, wissen Sie denn nicht, wer ich bin? Das war auch wunderbar.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Jeder muss natürlich jeden kennen.
Ja, ach, sie gehören gar nicht zum Zoo, sagt er. Das ist großartig. Und sie sagt, sie pflegen.
Ganz empört.
Und ich finde, man muss das, würde gerne Petition starten, das Wort Pflegel wieder in den Sprachgebrauch zu etablieren. Ich finde, Pflegel ist ein wahnsinnig gutes Wort.
Finde ich in Ordnung. Ich fange morgen damit an.
Sehr gut.
Aber ich habe jetzt ein bisschen Angst, denn jetzt kommen wir zu dem Part in diesem Hörspiel, den ich am anstrengendsten fand. Denn uns wird ganz freundlich erklärt, wie diese kleinen Kleber heißen, die ein Gerichtsvollzieher auf Dinge klebt, die versteigert werden. Ein Kuckuck.
Ja.
Und dieser Moment öffnet es ist nicht mal eine Tür, es ist eine Pforte, öffnet eine Pforte für Wortwitze mit Kuckuck und Vögelchen. Und das war echt anstrengend für mich.
Das stimmt.
Aber ich weiß jetzt, was ein Kuckuck ist. Ich wusste nicht, wie das heißt. Also ich kannte das so nicht.
Ich wusste das auch nicht, woher das kommt. Also ich weiß gar nicht, ob ich die Bezeichnung Kuckuck vielleicht auch daher kenne. Aber ich habe das mal nachgeguckt, woher das kommt. Und tatsächlich ist es so, dass, also offiziell heißt das ganze Ding Pfandsiegel. Also Amtsgericht, Pfandsiegel und das wurde tatsächlich draufgeklebt auf die Sachen. Und in Österreich war da ganz oft ein Wappenadler drauf.
Mm.
Und das wurde dann so ein bisschen abwertend und spottend wurde da dann Kuckuck zugesagt. Und übrigens, habe ich dann gelesen, ganz spannend, kommt daher auch der Begriff Pleitegeier.
Oh, das ergibt so viel Sinn.
Oder?
Cool.
Ja. Also, was man hier alles lernen kann. Aber du meintest ja, du findest die Szene ein bisschen anstrengend und ich weiß, was du meinst, aber auf der anderen Seite finde ich, ist das so ein, also ich finde, das ist auf der, es ist so gut erklärt und es ist aber auch so ein düsteres Thema. Also nicht als Erwachsener, weil da kann man das irgendwie halbwegs rational betrachten, aber als, ich meine, es ist ja ein Kinderhörspiel und wenn ich mir als Kind oder wenn ich mir vorstelle, als Kind hört man das und man ist emotional involviert mit dem Zoo und man will nicht, dass dem Zoo irgendwie was Schlechtes geschieht und dann ist es ja auch noch so eine Situation, der man sich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise so hilflos gegenüber sieht. Also die kommen einfach und nehmen dir was weg. Das, glaube ich, als Kind macht dir das schon. Also mir würde als Kind, glaube ich, die Vorstellung total Angst machen, dass jemand zu mir kommt oder zu meinen Eltern ins Haus kommt und einfach Sachen abkassiert. Mhm. Und das zu nutzen und dann quasi, wie erkläre ich das? Also daraus dann so eine Slapstick-Nummer zu machen und dann irgendwie relativ geschmeidig eigentlich aus dieser wirklich sachlichen Erklärung hinzugehen in, wir überziehen das jetzt auf eine Art und Weise, dass auch Kinder klar über die Absurdität lachen können, finde ich eigentlich ganz gut, weil das verhindert, dass Kinder in so eine angstdüstere Stimmung reinrutschen.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, wir haben ja auch vorher schon gesagt und gemerkt, dass gerade so offensichtliche Witze und so für mich sehr platte Witze gut funktionieren und auch immer dabei sind, ob das jetzt der Elefant im Porzellanladen ist oder eben der Kuckuck auf dem Kuckuck. Oder ja. Wo ist das Vögelchen? Ist ja okay und das passt rein und ja. Also
sag dir, wo ist das Vögelchen?
Ich weiß es nicht mehr, aber es hat für mich da reingepasst. Ich glaube ja, oder?
Irgendwie ja, total.
Ich glaube, ich habe es im Kopf. Aber nee, ich stimme dir dazu. Und wir sind auch da wieder an dem Punkt, was am Anfang ja schon gesagt wurde, zu Lämmle. Lämmle ist hier nicht der Bösewicht. Er ist zwar der Überbringer, aber man hat nicht wirklich Angst vor ihm, sondern es ist eher ein, jetzt ist der schon wieder da und erinnert einen dran, dass man ein Problem hat.
Auf der anderen Seite, Carla ist ja auch ganz schön empört über Lämmle und droht ihm mit einem Artikel. Ja. Aber er sagt dann aber auch einen Satz und er sagt, ich habe die Schulden ja nicht gemacht. Und da kannst du nichts sagen.
Er hat recht.
Er hat vollkommen recht, ja.
Es ist so ehrlich.
Aber ich mag das total, dass Lämmle erst den Löwen mit Putt, Putt, Putt lockt und sich dann beschwert, dass ihr Löwe ihn ja beschimpft.
Ja, aber als nette Reaktion darauf steckt ihm Benjamin sein Hintern hin zum Kuckuck draufkleben. Das ist
richtig. Aber er macht es halt einfach so pragmatisch und sagt einfach so, dieser Elefant gehört jetzt dem Stadtgericht.
Die wahrscheinlich viel mit einem sprechenden Elefanten anzufangen wissen.
Wahrscheinlich. Vor allen Dingen, also die Sachen werden ja verkauft. Wer kauft denn so einen Elefanten?
Naja, du würdest ihn kaufen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ziemlich guter Punkt an der Stelle.
Dankeschön, auch das ist mein Job.
Hast du Spaß dabei?
Ja.
Sehr schön. Du hast Herrn Lämmle so viel voraus. Aber während Lämmle sich dann weiter damit abplagt, Goldfische zu bekleben, die es vorher nicht gab in der Auflistung.
Nein, aber es geht noch weiter.
Ziehen sich Carla, Otto, Benjamin und Karl ins Büro zurück von Herrn Tierlieb. Und Carla reißt da total die Szene an sich und sagt, sie muss jetzt verhindern, weil sie es nicht mehr erträgt, dass diese armen Viecher mit den Papierdingsbumsen beklebt werden. Und ich wusste schon mal nicht, dass es ein Plural von Dingsbums gibt.
Klassisches Dingsbumsen?
Denkst du? Und wir kommen zu, ich glaube, vielleicht meinem Lieblingsdialog in der Folge, denn Otto sagt, Benjamin ist kein armes Viech und Benjamin sagt, meint sie doch nicht so. Und Carla überzieht es aber total und sagt, nein, meine ich doch nicht so. Und wo du denkst, doch.
Vielleicht hast du es so gemeint.
Sie meint es, glaube ich, ziemlich genauso.
Ja. Ihr war das, glaube ich, gar nicht so bewusst, aber es ist auch wieder ein schönes Beispiel für Wiederholungen von Satzenden von anderen Leuten. Die man dann nicht mehr so richtig ernst nimmt.
Aber Carla präsentiert vor allen Dingen sofort eine Lösung.
Nachdem wir das erste Papalapap hören.
Das erste Papalapap. Mhm. Das ist so ein schöner Moment.
Mhm. Ich fand ihn auch ganz toll.
Ich freue mich schon. Ich habe lange Benjamin Blümchen nicht mehr chronologisch durchgehört. Und ich freue mich sehr auf das erste Sensationell.
Oh ja.
Und auf das erste Ein Foto.
Oh ja, es sind viele erste Momente, das finde ich total schön. Und wird super. Aber ja, was ist denn die Lösung, John?
Eine Wohltätigkeitsveranstaltung, eine Wohltätigkeitsvorstellung, wo alle ganz spontan zu Tierdompteuren mutieren.
Innerhalb von 3 Sekunden kann Carla, kann natürlich, denn sie kann alles, mit Seelöwen auftreten.
Und der Tierlieb mit weißen Mäusen, die es übrigens vorher nicht gab.
Ja,
in der Auflistung. Wie die genauso wenig wie die Goldfische.
Die Inventur ist unvollständig.
Aber ist dir aufgefallen, dass Tierlieb eigentlich ziemlich kritisch ist, was das angeht? Mhm. Also der tadelt ja Karl eigentlich fast ein bisschen, oder? Mhm. Weil, dass er eine Löwendressur macht.
Ja.
Und das ist ja fast modern.
Ja. Die Frage ist, macht das wirklich nur, weil ihm die Tiere in irgendeiner Form leid tun oder hat er da einen anderen Hintergedanken?
Du meinst, weil dafür bezahle ich sie, oder?
Ach so, stimmt. Warte mal.
Oder halt auch nicht.
Du hast vollkommen recht.
Karl hat ja auch nur noch 30 Mark.
Na, immerhin hat er noch 30 Mark. Das ist mehr als Tierliebhaber.
Das stimmt.
Ah, stimmt, nee, da habe ich nicht drüber nachgedacht.
Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht.
Ja. Naja, aber auf jeden Fall. Nachdem sie alle plötzlich irgendwie Tiere trainiert haben und ich meine Otto mit den Affen natürlich, die sind dicke, kennen sich ja jetzt schon ein Jahr lang um 3 Uhr nachmittags, schreibt Carla netterweise ja auch schon einen Artikel.
Stimmt. Nee, erst führt Benjamin im Nebenzimmer Carla noch sein Kunststück vor.
Ganz geheim, du hast vollkommen recht, wo man sie nur sehr begeisterte Geräusche machen hört.
Die Leute werden tot.
Richtig, stimmt, wieder durften wir nicht sehen, was er kann. Hören, richtig. Was er kann. Du weißt, was ich meine.
Sehen. Aber das ist aber total schön, oder? Dass sich das durch diese ganze Folge durchzieht, dass dieses Geheimnis aufgebaut wird. Ich meine, es ist jedem klar, was da passiert. Aber das wird irgendwie so, so schön gebaut. Und Benjamins Beule am Rüssel wird immer größer von Mal zu Mal.
Und dieses Klonk-Geräusch ist auch immer das gleiche. Es ist wunderbar.
Und immer mit so einem Au! Was ist denn dahinter? Und gefühlt ist es eins von 3 Geräuschen in dieser Folge.
Ja.
Also das, dann gibt es dieses Schmatzgeräusch, wenn Lämmle seine Aufkleber abzieht.
Oh, stimmt.
Wo ich erst gedacht habe, klebt er die mit Spucke auf? Oder ist es vielleicht
Superkleber?
Ist es doch der Superkleber superfest? Und es ist dieses Affengeräusch.
Du darfst die das stimmt, das ist sehr präsent. Die Löwen gibt es aber auch. Du hast recht. Das hatte ich am Anfang, glaube ich, schon gesagt. Es ist sehr wenig. Weil du hast auch irgendwie, wenn die rennen vom Machetendiener, Entschuldigung, das ist jetzt sein Name. Du hast keine Bewegungsgeräusche, du hast keinen Kies, also es ist wirklich nur Tierstimmen und Fallen.
Das stimmt. Aber ich finde es trotzdem, wir haben ja noch nicht den Klassiker, die zersplitterte Tür gehört, aber. Ich finde es beeindruckend, wie das soundtechnisch doch trotzdem funktioniert. Mhm. Also wie trotzdem diese Zoo-Atmosphäre irgendwie funktioniert für mich.
Ja, es reicht. Du kannst es dir trotzdem vorstellen. Und es ist auch eine Kunst in den Dialogen und in dem Erzähltext, das dann einfach genug sein zu lassen, um das Gefühl zu haben, wo man gerade ist. Also ja,
genau. Voll. Genau. Aber ja, Carla schreibt einen Artikel, ganz lange, rettet den Zoo von Carla Kolumna. Fordert zu Spenden auf und wirbt für eine Vorstellung. Und Otto liest dann kurz danach Benjamin den Artikel vor. Und dann geht Benjamin üben und plumpsen. Und verängstigt dabei die Löwen und verscheucht die Äffchen und muss halt irgendwo anders hin. Und dann stellt sich auch wieder die Frage, die du vollkommen zu Recht am Anfang gestellt hast, warum nicht einfach in seinem Elefantenhaus?
Wir werden es nie erfahren. Vielleicht hat er Spaß mit der. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht sind die Fenster zu groß im Elefantenhaus. Ich habe keine Ahnung. Aber ich meine, er muss seine Zirkusnummer von nie dagewesener Einmaligkeit hier einfach üben.
Absolut.
Ich finde die Beschreibung so schön.
Ja, es ist zauberhaft. Und aber auch schön ist auch, dass alleine der Artikel schon dazu führt, dass wieder mehr Leute in den Zoo kommen. Ja. Es hilft nicht viel, aber es hilft. Und dann ist Sonnabend, 15 Uhr und 15.30 Uhr ist Vorstellung und es gibt Lampenfieber und im Hintergrund plumpst Benjamin weiter.
Und das Schöne ist, an der Kasse steht Lämmle. Und
das ist auch geil, oder? Und zieht direkt schon mal Knete ab an der Stelle.
Ja, dann muss er hinterher keinen Kuckuck draufkleben, das ist doch super.
Ja, ja, ja. Aber jetzt komme ich zu einem, also zu einem wirklichen Problem für mich in der Folge, muss ich sagen.
Ich bin gespannt.
Also, Lämmle macht bei dem Eintritt zu dem Zeitpunkt 1200 Mark und sagt, die Schulden sind bezahlt. Tierlieb jubelt dann und schlägt einen Purzelbaum. Also, Tierlieb hat seit 6 Monaten kein Tierfutter mehr bezahlt. Mhm. Keins. Das heißt, wir können schlussfolgern, 6 Monate Tierfutter kosten 1200 Mark.
Für 15 das, Tiere. Oder was waren es?
Moment,
20?
Ich bin ja, noch nicht fertig. Entschuldigung. Das bedeutet, im Monat kostet das Tierfutter 200 Mark.
Mhm.
Das bedeutet, wenn du eine Woche lang 8 Affen, 3 Löwen, 2 Seelöwen, 1 Antilope, 1 Eisbär, 3 Pinguine, 1 Giraffe, 1 Elefant und ein paar Vögel versorgen willst, kostet das 50 Euro in der Woche.
Das glaube ich nicht.
Das heißt, so ein Elefant kostet in der Woche, vielleicht im Monat, einen schlappen Zehner.
Moment.
Wenn ich das Denise erzähle, hat die kein Argument mehr.
Oh, Moment, ich habe so viele Punkte gerade. Punkt Nummer 1. Sind wir bei 10 Mark oder 10 Euro?
Mark. Wir sind hier bei Mark. Wir sind in der Bundesrepublik und es ist 1977.
Ich hätte ja sagen können, dass du schon die Runterrechnung gemacht hast auf Euro. Es tut mir
okay,
leid.
Nein.
Okay, dann müssen wir erstmal gucken, was der Kurs ist. Aber das wollte ich nur kurz für mich klären.
Ja.
Und ich verstehe, was du aussagen möchtest. Ich wage zu behaupten, dass Denise trotzdem argumentieren wird. Beispielsweise Platzdreck, Eingeschränktheit. Aber du hast recht, wenn ich versuche, das zu vergleichen mit meinen monatlichen Lebensmittelausgaben, und wir reden hier ja nur von Lebensmitteln, selbst wenn ich mir nicht irgendwas gönnen würde, Du rechnest gerade noch,
ja,
oder?
Ich rechne gerade. Ja, ich wollte gerade mal gucken, wie viel sind 100 Euro aus Ihrem Geburtsjahr heute wert? Nehmen wir mal an, ich wäre 1977 geboren.
Mhm.
So, dann kann ich dir sagen, dass 100 Euro 1977 entspricht heute 40,58 Euro.
100 Mark. Entsprechend 40 Euro.
50. Ja, 100, nein, 100 Euro heute wären damals 40 Euro. Okay, das heißt, die Umrechnung bleibt ja grob gleich.
Das ist die Hälfte.
Das heißt, es ist ungefähr 40%. Das heißt, jetzt bin ich wirklich schlecht in Mathe, aber wenn 1200 Mark geteilt durch 0,4. Das heißt, das würde heute 3000 Mark, das wären heute 3000 Mark. Also ungefähr 1600, 1700 Euro. Davon reden wir.
Ja, wow, das ist
für 6 Monate Tierfutter.
Also entweder ist Tierfutter extrem günstig oder seine Tiere sind extrem unterversorgt.
Ja, aber jetzt mal, also mal davon ganz abgesehen, der schafft es nicht, in 6 Monaten 1200 Mark einzunehmen?
Ja, Moment. Umsatz ist ja nicht klar. Also er hat ja noch andere Ausgaben als Futter.
Die 30 Euro für Karl, 30
Richtig.
Mark für Karl meinst du?
Karl kostet. Dann wird er selber vielleicht ein bisschen leben müssen. Dann, na gut, Wasser, Strom, Miete, das ist ja ein Garten.
Es ist ja nicht der Park von Herrn von Klunker.
Das ist vollkommen richtig, obwohl der wahrscheinlich wesentlich mehr für Essen ausgeben könnte. Ja, man darf, glaube ich, nicht zu viel nachrechnen. Haben wir das nicht letztes Mal schon festgestellt?
Ja, aber egal. Aber nee, die Show geht los, das läuft alles gut. Der Erzähler macht das total schön. Dann kommt irgendwann Benjamin. Benjamin macht den Rüsselstand. Das Ergebnis, die Kasse läuft über. Und man sagt, das Futter für die nächsten 2,5 Jahre ist gesichert. Ich habe das auch mal ausgerechnet. Ja? 2,5 Jahre. Wir wissen, 6 Monate kosten 1200 Mark. Mhm. 2,5 Jahre kosten dann 7000 Mark.
Wie teuer war der Eintrittspreis?
Das heißt, die haben an einem Nachmittag das Sechsfache von dem eingenommen, was Tierlieb in einem halben Jahr an Schulden aufgebaut hat.
Ja, erstens das.
Und dann fragt man sich doch, also ich finde es unrealistisch.
Ach was. John, da muss ich dir widersprechen. Ich finde das sehr realistisch. Vor allem, weil das so klingt wie, wie viel haben sie in einem Nachmittag eingenommen? 7000.
Naja, eigentlich, ich würde behaupten, also die, der sagt ja erst, also der sagt ja noch vor Veranstaltungsbeginn, die Kuckucks können wir wieder runternehmen, die Schulden sind bezahlt. Genau. Und danach sagt er, oder am Ende sagt er, wir haben jetzt noch genug Geld für Futter für die nächsten 2,5 Jahre. Mhm. Das heißt, eigentlich haben sie für den Wert von 3 Jahren Futter eingespielt. Ja. Und 3 Jahre Futter sind 36 mal 200 Mark. Das sind eigentlich um die 7200 Mark eingespielt.
Also entweder war Herr von Klunker da und hat ein bisschen was gespendet. Oder, aha, denn es waren maximal 15 Leute, so wie die Besuchermenge geklungen hat. Oder die haben richtig freche Eintrittspreise verlangt.
Also wenn es 15 Leute waren, hätte das Ticket 480 Mark gekostet.
Ja, okay, ich glaube eher Klunker war dabei. Der wollte sich für seinen Machetendealer entschuldigen.
Ja, aber also...
Nutze Worte.
Naja, ich denke mir halt einfach, also wie schlecht kann man in Zooführung sein, wenn man sowas offensichtlich einfach locker in einem Nachmittag mit einer Reporterin, die mit 2 Seelöwen jongliert und einem 6-jährigen Jungen, der was mit Affen macht und einem Zoobesitzer, der mit weißen Mäusen spielt. Mhm. Wenn man dafür 3 Jahre Futter zusammenkriegt, was muss man alles nicht machen, um nicht mal ein halbes Jahr Futter bezahlen zu können?
Naja, also ich sehe schon, wir sind uns einig, dass Herr Tierlieb super ist, aber unfähig.
Er ist ein guter Typ.
Solider Typ, man kann sich unterhalten. Zoos führen sollte er nicht.
Man kann sich unterhalten. So, mit dem würde ich mal ein Bier trinken.
Richtig, aber einen Zoo würde ich ihm nicht anvertrauen.
Aber er liebt, wie Benjamin alle Blümchen liebt, liebt Herr Tierlieb alle Tiere.
Das, ja. Aber nur, weil man es liebt.
Aber, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Damit endet das Abenteuer, denn der Zoo ist gerettet.
Was die auch alle schön
sagen. Und dann sind alle müde und sie gehen ins Bett. Und ich denke mir wieder, diese Show hat um 15.30 Uhr angefangen. Wie lange ging denn die weiße Mäusenummer, dass jetzt alle müde sind? Das kann doch maximal 17 Uhr sein.
Ja, aber Moment. Du hast die ich kann es nicht mehr sagen. Die Feierlichkeiten. Das ist ein Wort, das ich sagen wollte. Du hast die Feierlichkeiten vergessen. Denn
wetten, dass die Feierlichkeiten so teuer waren, dass der Zoo danach wieder kein Geld hat.
Ich finde es super schade, denn sie sitzen an sich ja nur zusammen und erzählen sich Geschichten, was durchaus lange dauern kann. Aber wenn er da alles wieder runtergewirtschaftet hat, dann ganz ehrlich, Herr Tierlieb, bitte such dir einen anderen Job, werd Gärtner oder sowas.
Vielleicht bei Herrn von Klunker, da sucht noch einen.
Oder er, wenn er Maschinen schreiben kann, da ist eine Sekretärin, die gesucht wird.
Stimmt. Oder vielleicht im Porzellanladen aushält.
Aber ja.
Oh, ja. Aber, was ich ganz schön fand am Ende ist noch, dass dann gesagt wird, dass Benjamin von Abenteuer nie genug kriegen kann und er sagt bis bald. Und ich finde, ab da ist es klar, jetzt ist es eine Serie.
Ja, weil es endet mit, er träumt mit offenen Augen und weiter geht's nächstes Mal. Ja,
genau.
Das finde ich sehr schön.
Genau, das ist ein schöner Abschluss.
Aber wir haben wieder das Bild der Runde mit Erwachsenen und Kindern, wo Geschichten erzählt werden. Wie bei der ersten Folge. Was ich ganz schön finde. Also, ob das bewusst gemacht wurde oder nicht, fand das sehr schön.
Stimmt, du hast vollkommen recht. Mhm. Das ist mir gar nicht aufgefallen, du hast recht. Mhm. Ich war immer noch so in meinen monetären...
in den Zahlen verstrickt.
Ich habe ja noch gesessen, weißt du, so ein Bleistift überm Ohr, um so an so einem Taschenrechner tippend.
Kann ich mir bildlich vorstellen bei dir.
Kennst du noch diese alten Taschenrechner, wo dann immer noch so Papier oben rauskam, der so mitgedruckt hat?
Oh, leider nein.
Nein, ist das, sowas.
Wie muss ich, also, hä?
Das ist so, also der hatte wie so an der Kasse, weißt du?
Aber daher kenne ich das tatsächlich. So ein
Mini-Papier-Thermo, nicht Thermo, aber so ein Mini-Papierdrucker irgendwie hinten dran.
Von der Kasse kenne ich es. Unser Scheibwarenladen hat damit quasi noch die Belege ausgestellt, falls das gleiche ist.
Ja, okay. Genau sowas.
Dann kenne ich es doch.
Genau. Sowas. So saß ich hier heute Mittag, als ich die Folge gehört habe.
Zunge zwischen den Zähnen. Und los geht's.
Und die Brille so auf 7:30 Stellung.
Ja, weißt damit du drüber gucken kannst.
Ja, genau. Lilly, sollen wir zu unserer Bewertung übergehen?
Auf jeden Fall.
Na denn?
Die Sache ist, möchtest du anfangen oder soll ich?
Nenn du doch mal, machen wir doch wieder abwechselnd. Möchtest du mit einem Zuckerstück anfangen?
Ich würde mit einem Zuckerstück anfangen. Denn es ist schnell und knackig. Ich habe es nämlich schon angesprochen. Ich mag die, ob bewusst oder unbewusst, das Ende. Das finde ich sehr schön. Mit dem Gedanken, es wird gefeiert, dass man zusammensitzt und sich Geschichten erzählt, weil ich das auch so ein ganz klein wenig Meta finde. Dass in die erste Folge quasi so ein Spiegel zur ersten Folge bildet, die ja eigentlich abgeschlossen sein sollte. Und da jetzt quasi das aufgemacht wurde, mit geht weiter. Das ist für mich ein Zuckerstück gewesen. Und deins?
Meins? Ich bin da ganz langweilig. In der letzten Folge hatte ich ja den ersten Auftritt von Otto genommen. Und ich muss einfach den ersten Auftritt von Carla nehmen, behängt mit 5 Fotoapparaten. Und ich finde ja, Carla spielt in der Folge noch eine leicht andere Rolle, weil sie noch nicht die Kumpanin ist, sondern die ist eigentlich noch so ein bisschen die berühmte Reporterin, der man so ein bisschen mit Ehrfurcht begegnet und die deren Erscheinen was Besonderes ist. Und es wird ja dann relativ schnell einfach Carla.
Ja, das stimmt.
Und deswegen ist der erste Auftritt von Carla Kolumna. Und ich muss an der Stelle noch sagen, weißt du, was total peinlich ist? Mhm. Was mir in der Vorbereitung zu dieser Folge erst aufgefallen ist?
Nein.
Dass Carla Kolumna von Kolumne kommt.
Das ist nicht dein Ernst.
Das ist
mir gerade echt leid, aber das ist nicht dein Ernst.
Das ist mein voller Ernst. Das ist mir in der Vorbereitung zu dieser Folge aufgefallen.
Aber was meinst du, warum eine unserer Kategorien Carlas heißt? Wegen der Kolumne?
Ja, aber
hey, ist cool, herzlich willkommen nach was weiß ich wie vielen Jahren. Also es ist nicht schlimm, ich fand's nur tatsächlich, ich dachte, du warst gerade ein Witz.
Nee, cool. Und es gibt so Momente, wo du denkst, warum ist mir das nicht früher aufgefallen?
Sowas habe ich aber auch oft, wo ich mir denke, wow, ist das offensichtlich und ich check's nicht.
Es ist total off-topic, aber ich hatte neulich noch so einen, wo ich auch nie drüber nachgedacht habe. Weißt du, warum Lachgummis Lachgummis heißen?
Ich dachte, weil man da Gesichter draus legt, aber offensichtlich nicht.
Nein, weil es die fröhliche Variante von Weingummis sind.
Nein, das ist jetzt so ein Moment für mich.
Ja, ja, oder?
Oh, wow, aber das sind, Wortspiele, ja. Yeah. Wusste ich aber
okay,
nicht.
Okay,
nee, alles gut.
Total off topic.
Ich habe aber fast ein bisschen erwartet, dass dein Zuckerstück eigentlich, weil beim letzten Mal war es ja die Freundschaft von Otto und Benjamin. Hier haben wir das wunderschöne Ende mit ist er nicht lieb, der Otto. Das fand ich so süß.
Ja, das stimmt.
Und ich fand schön, dass es nicht das Kind war.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Was haben wir als nächste Kategorie,
Lilly? Was auch immer du möchtest, ich würde ein Blümchen nehmen.
Du möchtest ein Blümchen nehmen? Dann nimm doch mal ein Blümchen.
Okay, ich rupfe es aus dem Boden. bei mir ist es auch tatsächlich wieder auf, ich sage jetzt mal, spielerischer Ebene. Und ich möchte das Schauspiel Seption nennen, denn ich mochte die Szene, wo quasi die beiden Sprecher gespielt haben, dass die Schauspieler, ich mach's konkreter, als Karl und Benjamin, also als Till Hagen und Edgar Ott, versucht haben, sich vorzugaukeln, dass alles schön ist. Ah, es geht mir sehr so gut. Also dieses übertriebene Schauspielern geschauspielert, dass das Kind versteht, dass es nicht ernst gemeint ist.
Ja.
Das fand ich unfassbar niedlich.
Das ist total niedlich.
Das ist Leistung.
Ich bin auch bei einem Dialog, und zwar den, von dem ich eben schon geschwärmt hatte, nämlich der von Tierlieb und Karl am Anfang, wo Tierlieb Karl beichtet, dass es schlecht um den Zoo steht. Finde, das ist einfach ganz, ganz toll gespielt. Und das finde ich ganz super. Das ist herausragend gespielt.
Die nächste beginnst du.
Okay, dann würde ich einen Otto nehmen und ich würde den Otto übergeben darüber, wie hier das Thema Pfändung, was eigentlich ein total ernstes ist und ein total dramatisches ist, irgendwie wie klar das für Kinder erklärt wird und wie das eingebunden wird in diese Geschichte. Und es wird so sanft gemacht, dass man was lernt und trotzdem nicht irgendwie Angst bekommt oder verschreckt wird oder sowas. Sondern dass man auf so einer wohligen Ebene mitzittert mit dem Zoo.
Das finde ich sehr gut. Das finde ich wirklich gut, weil mein Otto, ich fand den schwierig. Mhm. So ein bisschen nach was Praktischem gesucht habe, wie das letzte Mal mit den Himmelsrichtungen zum Beispiel. Mhm. Und da ist mir nichts aufgefallen, außer diesen, wie man am besten Sekunden zählt mit 21, 22, 23.
Ja.
Aber habe mich dann entschieden für die doch sehr kurz gehaltene Morallektion bei der Werbung, bei Herrn Umsatz. Mit, ja, ich brauche das Geld, aber ich entscheide mich dafür, die Leute nicht in diesen, heutzutage wird man Scam sagen, in diesen Scam fallen zu lassen. Das mochte ich.
Das wäre auch meine zweite Wahl gewesen an der Stelle. Ich habe da geschwankt. Ja.
Gut, dass wir jetzt beide haben.
Sehr gut, sehr gut. Möchtest du mit einem Rüssel weitermachen?
Ja, da bin ich aber, ich bin mir noch nicht sicher.
Okay.
Denn natürlich könnte man jetzt wieder auf dem, was man nur als Erwachsene versteht, mit dem Berufsstand Gerichtsvollzieher und wie auch immer machen. Aber eigentlich möchte ich viel mehr was reininterpretieren, was nicht da ist. Wir hatten es auch schon kurz angesprochen. Ich mag, wenn man in diese Nacht, in der Benjamin so unglücklich ist, wo er zum ersten Mal seinen Rüsselstand übt im Affenhaus, dann extrem wilde Träume hat und dann mit einem dicken Schädel, einer belegten Zunge und so eine Nase auf. Ich mag mir vorstellen, dass er einfach einen super weirden Trip hatte. Und deshalb die komischen Träume und den Kater am nächsten Tag. Ich weiß, es ist nicht so gemeint. Aber ich mag,
ich glaube, er ist einfach ein paar Mal zu oft auf den Kopf gefallen.
Natürlich, natürlich. Aber ich, wenn man möchte, kann man das so sehen.
Das stimmt. Und ich würde es auch nicht ausschließen, dass das irgendwie bewusst so eingebaut ist, dass man das so verstehen kann.
Ja, ich hoffe es zumindest. Ich würde es mir wünschen.
Ich habe mir mit der Kategorie sehr schwer getan bei der Folge. Weil ich da so gar was ganz Klares irgendwie auch überhaupt nicht drin sehe. Also zur Erinnerung, der Rüssel war ja eine Kategorie, die darauf ausgelegt ist, so Sachen, die man als Erwachsener anders versteht als als Kind. Ich glaube, ich würde stellvertretend für so ein paar Stellen würde ich nehmen, dass man, glaube ich, als Erwachsener auf einer anderen Ebene so Frotzeleien wahrnimmt in der Folge. Also so wie Benjamin mit Ulrich Umsatz in der Bahn umgeht. Ich finde, als Kind hört man das sehr viel unkritischer als Erwachsener. Oder wenn Otto Benjamin irgendwie so disst, so was auch immer du übst, besonders gut kannst du es nicht. Ich finde, so Sachen hört man als Erwachsener nochmal anders. Und deswegen ist das ein nicht besonders kreativer Rüssel, aber mein Rüssel für diese Folge.
Es ist ein guter Rüssel und es ist ein nicht rein interpretierter Rüssel, was ihn sehr okay macht.
Genau, dann haben wir noch die Kala. Und Kala ist ja der Preis für Gesellschaftskritik und Medien, Politik, bladiblub. Und ich würde für diesen versteckten, also es ist ja so ein bisschen, ich finde es ein bisschen versteckte Medien/Konsumkritik drin. Also Ulrich Umsatz, der total weiß, dass er Schrott verkauft, aber der versucht ganz effekthascherisch, das trotzdem an den Mann und an die Frau und an den Haushalt zu bringen. Und der ja eigentlich auch so, also dieser übertriebene Effekt mit dem Elefanten, der noch daran zieht und so, der nicht einfach sagt, das ist ein toller Kleber, sondern hier, schaut mal, wie toll. Das ist eigentlich ja so ein bisschen Kritik an Kapitalismus und an Werbung. Und deswegen gibt's dafür eine Kala.
Finde ich cool. Finde ich nämlich gut, denn ich habe auch wieder zwei. Und den einen hast du schon genannt. Perfekt. Der zweite ist auch wieder ein bisschen versteckt und auch wieder sehr kurz gehalten. Und zwar ist das, ich weiß nicht, ob es einfach nur eine Kritik oder eine negative Zeichnung von übermäßigem Wohlstand ist, nämlich an dem guten Herrn Klunker. Herrn von Klunker, entschuldige natürlich. Und wie das so heißt es karikatiert oder karikiert? Ich kann es dir gerade nicht sagen, aber
karikiert
wird mit dem, was macht denn einen Menschen aus, der so viel Geld hat, dass er gar nicht braucht und lieber anderen geben sollte, mit dem Park und dem schmiedeeisernen Tor und nicht mit einem Bediensteten, sondern einem Diener und diese Beschreibung. Ja, zeichnet ein sehr klares Bild.
Finde ich gut. Wie ist dein Gesamtfazit von der Folge?
Ich mochte viele Punkte und dadurch, dass ich ja gern auch eben, wie soll ich sagen, Theorien und Interpretationen macht, die nicht da sind, hatte ich sehr viel Spaß damit. aber ich würde sie jetzt aktuell, nach zwei Folgen ist es hart zu sagen, aber noch nicht in eine starke Richtung packen. Also es ist jetzt keine, wo ich sage, oh, schade, dass ich die nicht mit, keine Ahnung, Sex gehört habe, sondern es war okay. Ich fand sie nett. Und du?
Ich mag sie eigentlich ganz gerne, aber ich weiß, was du meinst, weil... Also ich glaube, was ich am meisten mag in dieser Folge, ist die Rolle des Erzählers. Also zum einen, weil ich Joachim Notke ohnehin, ich mag die Stimme einfach wahnsinnig gern und ich mag, dass er hier auch sogar für seine Verhältnisse ein bisschen involvierter ist noch. Aber ansonsten habe ich mich zum Beispiel gefragt, was diese Klunkerstelle, also die hat es zum Beispiel überhaupt nicht gebraucht.
Nee, und deswegen wage ich die These zu sagen, dass das anders geplant war. Aber dann zwei Minuten gefehlt, die gefüllt werden mussten. Das ist meine Theorie dazu.
Ja. Aber ansonsten finde ich, das ist eine gute Folge. Ich finde sie, mir gefällt sie besser als die erste tatsächlich, weil sie sich für mich Benjamin Blümcheniger anfühlt. Also die ist für mich auch schon eher im Kanon angekommen als... Ich finde es so geil, einfach von Kanon zu sprechen. Aber die ist für mich eher... Teil des regulären Benjamin-Blümchen-Kosmos. Und deswegen mag ich sie ein bisschen lieber als die erste. Aber es kommen auf jeden Fall noch sehr viel stärkere Folgen. Das ist klar.
Weißt du, was mich am meisten an ihr stört?
Erzähl.
Das würde jetzt Silvia freuen. Aber die Tatsache, dass das ja quasi nur einen Sommer nach der Wetterelefant-Aktion ist. Oder ein Jahr danach. Ja. Wir hier aber Carla Kolumna mit... Fotoapparaten haben und einen Kassettenrekorder, der einen Trommelwirbel spielt, ist meine Theorie halt nicht mehr so ganz da.
Wieso? Fotoapparate gab es ja auch vorher schon.
Aber du meinst, also jetzt ich bin ja 1947, für 1947, ich weiß gar nicht.
Aber auch da gab es ja schon Fotoapparate.
Ja, schon, aber ich bin happy, wenn du sagst, natürlich funktioniert die Theorie noch.
Vielleicht hat sie noch so einen Volksempfänger dabei gehabt.
Aber ja, ich habe halt einfach so ein bisschen Bedenken, dass meine Theorie jetzt leider ein bisschen nicht mehr funktioniert. Was ich aber schön fand, war die Arbeitsausschreibung tatsächlich, weil zwischen dem der Sekretärin und dem Gärtner waren ja Eisverkäufer und Skilehrer. Da habe ich mich sehr abgeholt gefühlt, denn das sind beides Jobs, die ich schon gemacht habe.
Ich habe mich gefragt, als die Auflistung kam, ob das wohl Jobs sind, die der irgendwann macht.
Da müssen wir mal aufpassen.
Aber ich gucke jetzt gerade nochmal, als Eisverkäufer macht er nicht, Konditor, er wird Bäcker, aber nicht Konditor, von daher, er fährt Ski irgendwann, aber Skilehrer wird er nicht, ein Sekretärelefant wird er auch nicht und Porzellanverkäufer logischerweise auch nicht, aber Gärtner wird er dann irgendwann.
Ja, Eisverkäufer, wie gesagt, kann er ja nicht, weil, also ich habe aber auch irgendwie im Kopf, dass in irgendeiner Folge er Eis mit dem Rüssel schlürft, also zu coolen Formen schlürft. Ich weiß noch nicht mehr, wo es war.
Ja. Es ist im Urlaub, glaube ich. Benjamin im Urlaub und ich glaube auch noch mal als Bademeister, da spielt Eis auch noch mal eine größere Rolle.
Ja, das gibt's ja.
Aber was ich noch erzählen wollte vom Anfang war, es gibt ja dann diese Videokassette, das Zoo-Konzert. Und die ist tatsächlich ganz spannend, weil die fängt damit an, dass Benjamin in den Zoo kommt. Und da haben Benjamin und Otto eine andere Origin-Story, um mal dieses neudeutsche Wort zu benutzen. Nämlich Otto ist auch so schon öfters im Zoo, dann kommt mit einem Paket dieser kleine Elefant an und Tierlieb hat eigentlich kein Geld für diesen Elefanten. Und Otto verspricht sich, um den zu kümmern. Und dann sieht man im Zeitraffer, wie Otto immer wieder kommt und mit ihm spielt und Benjamin größer und größer und größer und größer wird.
Also sie wachsen gemeinsam auf, also ein bisschen gemeinsam auf. Benjamin ist noch nicht ausgewachsen?
Genau, oh, Benjamin ist ein Babyelefant, als er kommt. Und dann gibt's irgendwann diese wundervolle Stelle, wo sie beraten, wie er denn heißen soll. Und dann schlägt Carla Kolumna Friedrich vor, das ist ganz süß. Und dann findet der Baby Benjamin ist aber alles doof. Und dann sagt Carla irgendwann, wir nennen ihn Benjamin, weil er der Jüngste ist. Und dann sagt sie, wir brauchen aber einen Nachnamen. Und kommt dann auf die Idee, ich hab's, Benjamin Bums.
Das ist wie Dingsbumsen. Sie hat's damit.
Und, genau. Und schon als kleiner Elefant hört Benjamin nachts, weil Benjamin ist in der Folge immer total traurig, wenn Otto abends nach Hause geht und dann ist es total dramatisch eigentlich. Dann sieht man ihn immer vom Elefantenhaus sitzen und weinen. Und dann hört er irgendwann, dass Herr Tierlieb Klavier spielt. Und dann schleicht er sich immer heimlich zu Herrn Tierliebs Haus und hört dem durchs Fenster beim Klavierspielen zu. Und irgendwann sieht Herr Tierlieb ihn und lädt ihn ein, reinzukommen und dann spielen die zusammen. Und dann ist irgendwann Cut, Gegenwart. Und der Zoo hat kein Geld und ist kurz vor der Schließung und kann die Tiere nicht mehr füttern, weil das Futter aus ist. Und dann beschließen die, sie machen ein Benefizkonzert für den Zoo. Und da tritt dann Benjamin mit Herrn Tierlieb zusammen am Klavier auf.
Schön.
Und das Geile ist, die spielen ein Stück und ich dachte ganz lange immer, das ist einfach so ein generisches Klavierstück. Aber das ist ein Beethoven-Klavierstück und es heißt Die Wut über den verlorenen Groschen.
Oha.
Und das finde ich so meta.
Das ist richtig
das
toll.
Das ist einfach richtig gut, ja.
Das ist richtig schön.
Ja. Und das ist dann quasi das Adäquat zu Rettet den Zoo. In der Videofassung.
Cool.
Bleibt noch eins, wir brauchen noch eine Frage für unsere Hörerschaft. Hast du eine Idee, Lilly?
Ja, ich möchte nämlich wissen.
Achtung.
Mich würde tatsächlich interessieren, es klingt jetzt komisch, wenn ich sage, was eure versteckten Talente sind, aber jetzt mal angenommen, wir müssten so eine Wohltätigkeitsvorstellung veranstalten für unseren geliebten Neustädter Zoo. Was könntet ihr denn so in die Manege bringen?
Also was du eigentlich fragen willst, ist, wenn ihr alleine seid und nicht schlafen könnt, was Eigenartiges tut ihr dann, wo ich keiner genau zugucken darf?
Ich möchte nicht so creepy klingen, aber ja, das ist meine Frage. Danke, dass du es ausformuliert hast, John.
Tut mir leid, es musste einfach aus. Ich würde...
Lass mir das jetzt so stehen, nein, ich meine das schon ernst. Also habt ihr irgendwelche Talente, die man vorführen kann?
Ich würde als Alternative, oder als Zweitfrage noch hinzuwerfen, also der Zoo wird ja noch sehr häufig in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Man kann ja nicht immer irgendwie mit Seelöwen baden. Was könnte denn der Zoo oder was hätte der Zoo denn noch machen können, um so ein bisschen Geld zu generieren? Ich habe übrigens, das kann ich noch sagen, das fällt mir gerade auf, dass ich mir das auch noch notiert hatte, dass im Discord Chris geschrieben hatte, der hat die Frage aufgeworfen, wieso ist der Zoo eigentlich immer pleite? Mhm. Und Chris hat die Theorie geäußert, die ich irgendwie auch ganz gerne mag. Vielleicht sei Herr Tierlieb den Glücksspiel verfallen oder Carla Kolumna packt in jeder Folge heimlich einen beträchtigen Geldbetrag in die Helmklappe ihres Rollers.
Ich mag beides.
Ich finde beides
die
total gut.
Unter einer Kappe, Decke, so heißt das.
Die stecken unter einem Kameradeckel
richtig,
sozusagen.
Die machen das gemeinsam.
Ja. Ja, Mensch, dann haben wir es im Kasten.
Auf jeden Fall. Beim letzten Mal habe ich mich bedankt für die schöne erste Folge. Jetzt möchte ich mich entschuldigen. Für die immer noch nicht bessere Tonqualität meinerseits, aber es hat trotzdem wieder sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Es hat total viel Spaß gemacht. Und wenn ihr uns schreiben wollt, erreicht ihr uns unter dieelefantenrunde@gmail.com oder bei Instagram unter @dieelefantenrunde. Und bei Instagram könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr das tut, finden wir vielleicht einen Weg, das hier einzubinden. Uns gibt es inzwischen auch bei Apple Music. Bei Spotify sind wir noch nicht online. Das wird sich noch 1-2 Wochen verzögern. Vielleicht, wenn diese Folge rauskommt, ist es auch schon soweit. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, von euch zu lesen, von euch zu hören und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss. Mir ist die Stimme weggegangen.
Ach, das lasse ich
nicht. Nein. Ich stopp mal. Auch nicht so.